Hallo Welt! Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was den Reiz an Let's Plays ausmacht. Sowohl von Produktionsseite als auch für die Zuschauenden. Als Gast ist Selina Erdl dabei, eine aufstrebende Let's Playerin. Das ist der Pixeldiskurs Podcast. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Tobi, wir haben ein neues Intro.
Ja, es ist auch wunderschön und ich finde, es ist ein bisschen so, als hätten wir wie eine Schlange unsere ältere Haut, die uns lange gewärmt hat, abgeworfen und sind jetzt in neuem schuppigen Glanz erstrahlt.
Vielleicht können wir jetzt auch weiter wachsen, weil Schlangen wachsen doch auch weiter, wenn die sich gehäutet haben, ne?
Stimmt, du hattest doch so Wachstumsschmerzen. Es lag nur am alten Intro.
Wachstumsschmerzen, in der Jochen Gebauer-Episode. Ja. Stimmt. Vielen Dank an Mediacracy Music, namentlich Julian Kolbus, für das neue Intro. Er ist Komponist und Sounddesigner und ohne, dass ich dafür Geld bekomme, wobei ich habe im Austausch das Intro bekommen, möchte ich darauf hinweisen, dass wenn ihr da draußen an einem Spiel, an einem Imagefilm, an einem eigenen Podcast oder einem YouTube-Kanal arbeitet, dann geht auf mediacracy-music.com. Mediacracy-music.com. Verstehst du das Wortspiel?
Ich verstehe das Wortspiel nicht.
Ist immer noch nicht? Nein. Mediocracy, ja, ist so mittelmäßig. Mediocracy.
Ja.
Und Media von Medien, Mediacracy-music.com. Ist ein Wortspiel.
Ist dann mittelmäßige Musik.
Ja, aber eben nicht, weil es ist ja nur ein Wortspiel.
Ja, okay. Eigentlich ist es sehr gut. Also, geht auf die Seite, schaut euch das an.
Genau, der hat auch jede Menge Material dort online. Und die Person, die im Hintergrund bereits lacht, ist nämlich Selina Erdl, unser Gast heute. Hi, Selina.
Hi.
Was tust du? Warum bist du hier?
Ich bin Let's Playerin und ich glaube, das ist der Grund, warum ich heute hier bin.
Ich dachte, wir haben dich als Dosengelächter eingeladen.
Ja, das Dosengelächter können wir auch gleich noch
genau,
sprechen.
Genau, über das Dosengelächter können wir nämlich noch sprechen.
Vielleicht nein, wir haben Sitcoms, dass wenn irgendeine Punchline bringt, ich
genau so im Hintergrund.
Nein, wir haben dich natürlich fürs Thema der Woche eingeladen, aber darüber sprechen wir später.
Genau, du bist nämlich auf YouTube als Poison Rose unterwegs.
Genau.
Ich habe deinen Kanal sogar auch durchstöbert.
Ah, oh, das freut mich.
Was spielst du im Moment?
Im Moment spiele ich Batman Arkham City und Dishonored 2.
Und bist du glücklich damit?
Oh, auf jeden Fall. Batman Arkham City, vor einigen Jahren schon mal gespielt. Immer noch ein sehr schönes Superheldenspiel. Ist ja häufig auch schwierig. Und Dishonored 2 genauso gut wie Dishonored 1. Da war ich vom ersten Teil schon begeistert und ja, macht Spaß.
Wie kommt es dazu, dass du jetzt Arkham City spielst?
Da ich vor ein, zwei Monaten begonnen habe, die komplette Arkham-Reihe quasi zu Let's Playen, also mit Arkham Asylum begonnen habe, jetzt City, danach Origin in Anführungszeichen, fällt ja ein bisschen aus der Reihe und dann zum Schluss Knight.
Spielst du das HD? Ist es nicht remastered worden?
Es ist remastered worden, aber nee. Also die ersten drei Teile werde ich auf jeden Fall noch auf der Xbox, auf der guten alten 360 spielen.
Original.
Genau.
Tobi.
Walking Dead Michonne.
Ja. Aber nicht die dritte Staffel von The Walking Dead.
Nee. Nee, ich wollte quasi erstmal den Füller dazwischen spielen. Und es geht ja darum, bei Walking Dead Michonne, beziehungsweise mir ging es im Endeffekt darum, in meiner Rezeption des Ganzen, dass ich das als eine Katharsis wahrgenommen habe. Nämlich Michonne wird ja geplagt von Visionen ihrer toten Kinder. Und für mich war das die Geschichte einer jungen Mutter, die immer wieder diese toten Kinder sieht und auf dieser Reise einen Umgang damit findet. Nämlich vor allem dadurch, dass sie anderen Menschen hilft und anderen Kindern hilft und darüber dann diese Vision nicht komplett los wird, aber damit umzugehen lernt.
Kannst du das in diesen Telltale-Kanon so ein bisschen einordnen? Unsere letzte Folge war ja zu Telltale-Spielen. Ja. Und wir hatten ja das letzte Mal gesagt, dass Telltale so langsam ein bisschen an Schwung verliert. Ist das was du an Michonne feststellen konntest?
Ich fand, es war anders, weil es hat mich anders da gepackt. Ich war am Anfang, war ich irritiert, weil ich dachte, so, wo sind denn jetzt hier irgendwie die fiesen moralischen Entscheidungen? Töte ich den oder töte ich den? Irgendjemand wird sterben. Wen opfere ich irgendwie für meine Sache, für meine Ideale oder nur irgendwie, damit ich ein Boot bekomme oder so? Manchmal sind das ja auch so Nützlichkeitsabwägungen. Und das war es aber nicht. Und dann habe ich erst viel später gemerkt, die Entscheidungen, die ich treffe, haben auch nicht so viele Auswirkungen, sondern es ist mehr so die Frage nach dem, welche Entscheidung treffe ich? Das Universum gibt einen großen Haufen irgendwie darauf, was ich für Entscheidungen treffe, aber kann ich damit leben, jemanden anderen gefoltert zu haben? Kann ich damit leben, irgendwie, dass jemand anders da verprügelt wird, statt mir in einer anderen Foltersituation? Und das waren so die Punkte, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, es ist nicht mehr so dieses ganze Hau-drauf-Ding, so wo es mich dann packt und sagt, da oder da musst du dich jetzt entscheiden, einer von beiden wird sterben, sondern es geht mehr die Frage, was für ein Mensch möchte ich selber sein?
Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Kniff, wenn man überhaupt moralische Entscheidungen in Games sich anschaut. Wir können da nochmal eine eigene Folge dann drüber machen. Ich bin jetzt mittlerweile mit meiner Masterarbeit tatsächlich fast fertig. Und dann können wir da ein bisschen ausführlicher drüber sprechen.
Ja.
Vielleicht auch nochmal mit Jochen Gebauer, weil der findet die ja nicht gut, moralische Entscheidungen. Müsst ihr nochmal in die andere Folge reinhören mit Jochen Gebauer. Der hat das gebasht.
Ja. Also es hat einen anderen Ton, aber ich finde es durchaus spielenswert.
Ich habe Super Mario Run gespielt.
Das finde ich immer noch nicht spielenswert.
Warum? Hast du es nicht mehr ausprobiert?
Ich habe es nicht mehr ausprobiert. Ich muss aber auch mittlerweile sagen, ich
wage mich. Du willst es auch nicht mehr ausprobieren.
Ich will es nicht mehr ausprobieren. Ich habe gerade irgendwie sehr viel, was ich noch spielen muss. Und ich bin mittlerweile mit meiner Zeit so eng bemessen, dass ich mir wirklich überlegen muss, was spiele ich, und da ist sowas wie Super Mario.
Ja, bei mir ist es genau das Ding. Ich bin nämlich im Moment auch mit meiner Zeit sehr eng bemessen und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, erstmal nichts Neues anzufangen, sondern ich lese dann Epikur, ja, und dann spiele ich dann immer zwischen den Kapiteln so ein paar Mario Rallies. Das geht halt ganz gut, die dauern 30 Sekunden. Und dann schafft man es vielleicht nicht, dann macht man es 2-3 Mal oder sowas, ja, aber man ist nie länger als irgendwie 2 Minuten involviert, schnell rein und wieder raus und dann ab zu Epikur.
Habe ich eine Nachfrage an dich, aber fehlt dir da nicht die Trennung, also klar, du hast eine zeitliche Trennung, aber die Trennung zwischen Arbeit und Spiel an der Stelle, weil ich habe mich auch irgendwann gegen die PS Vita entschieden, ein weiterer Nagel in ihrem Sarg, weil ich diese Trennung trotzdem weiterhin aufrechterhalten wollte, dass wenn ich irgendwie in der Uni bin, nicht denke, oh, jetzt spiele ich mal irgendwie 15 Minuten oder so, damit ich nicht ständig dieses Spielgerät mit mir rumtrage. So ein bisschen die Metapher dazu ist, als würde man so diesen Blackjack-Automaten, als würde man den mit sich rumtragen auf die Arbeit. Nur dass er halt mittlerweile
blinkt die ganze Zeit im Hintergrund.
Genau.
Ja, also ich habe dieses Problem eigentlich nicht so sehr, weil ich glaube, es fällt mir eigentlich üblicherweise nicht so schwer, mich zu konzentrieren und mich auf meine Arbeit zu fokussieren. Ich gehe auch nie in die Uni und arbeite da. Ich arbeite eigentlich immer zu Hause. Und ich habe dann jederzeit die Gelegenheit, irgendwie stattdessen was anderes zu tun, aber ich mache es nicht, weil ich dann involviert bin in meine Arbeit irgendwie. Vielleicht liegt es an meiner Persönlichkeit.
Bei mir ist halt das Gegenteil der Fall. Wenn ich das nicht so trenne, dann fange ich an, in meiner Freizeit zu arbeiten. Also ich brauche diese.
Ja, das ist natürlich auch, haben wir in der letzten Folge auch schon mal, ja, genau.
Also ich will sowohl nicht, dass ich das Ding dann irgendwie mit auf die Arbeit schleppe und dass dann das quasi dann so, also dann habe ich auch Pausen oder so und dann wäre es ja legitim, wenn ich spielen würde. Aber würde ich es dann irgendwie mitnehmen, dann würde das auch insgesamt verschwimmen und dann würde ich vielleicht abends dann irgendwie denken, ja, jetzt musst du aber noch was tun, du hast ja schon so viel gespielt. Das ist halt so dieser Produktivitätsimperativ, den ich verinnerlicht habe.
Bei mir ist es ja halt auch noch so, dass irgendwie Spiele meine Arbeit sind und deshalb ist es halt noch ein bisschen anders. Sollen wir mal schauen, liebe Selina, was das Internet in der vergangenen Woche uns so zu sagen hatte?
Aber sehr gerne.
Dann werfen wir einen Blick in die Presseschau.
Die Pixeldiskurs-Presseschau.
Tobi.
Jede Woche durchforsten wir für euch das Internet. Und Stefan öffnet hier jetzt gerade, das könnt ihr nicht sehen, aber hören, ein riesengroßes Schokoladenei. Da könnt ihr jetzt irgendwie Pavlovsch sabbern, weil ihr es hört. Und ich weiß nicht, warum du das jetzt tust.
Ich habe Hunger auf Schokolade. Was glaubst du denn?
Ach so, okay. Ich dachte, das hätte für deine News irgendeine Relevanz.
Nee, wir machen jetzt Nummer 1. Tobi, was hast du mitgebracht?
Nummer 1. Da knackt es. Und
oh, ist das gut.
Mmh, ja,
riesen Überraschungsei.
Was auch richtig gut ist und schon seit 17 Jahren, es geht nämlich in der ersten News um Videospiele und Alter, ist nämlich für den Rentner, von dem ich den Namen gar nicht weiß, aber für einen Rentner, der Assurance Call, das ist ein MMO, seit 17 Jahren spielt. Das ist ein besonders gutes Spiel für ihn, seitdem spielt er das. Also deswegen spielt er das schon länger. Ich mache mich total nervös mit eurer Schokolade.
Mmh, ist sie gut.
So, und jetzt das Problem. Seine
als Veganer geht es nicht mehr.
Ja, das ist schwierig. Eigentlich ist er nur neidisch.
Mann. Du hast gerade von irgendeinem Rentner gesprochen.
Tobi möchte sofort fahren.
Ashton's Call wird eingestellt und ein armer, trauriger Rentner hat das noch gar nicht so richtig begriffen und es gibt ein Video davon. Und ich habe mich dabei gefragt, weil im Endeffekt ist das kein großer Artikel, sondern man sieht nur dieses Video und man sieht die Emotionen.
Wo er das erfährt, oder was?
Nee, was das Spiel für ihn bedeutet. Er hat es ja, wie gesagt, noch gar nicht so richtig mitgeschnitten. Aber das Spiel wird halt auf Dauer eingestellt. Und seit 17 Jahren ist das für ihn wichtig. Und ich habe mich dann so ein bisschen da hineinversetzt. Das ist so ein bisschen so ein Blick in die Zukunft vielleicht, auch von uns, von unserer Generation. So, das ist jetzt vielleicht hier ein Rentner, das ist eine seltenere Ausnahme. Weil ich glaube, es gibt nicht so viele Leute über 60, die Videospiele spielen. Ob das nicht irgendwann mal so Normalität wird. Und gerade die Frage ja zum Beispiel nach dem Abschalten von großen Servern, so alles, was jetzt irgendwie aktuell noch irgendwie vielleicht selbstverständlich ist. So, stell dir vor, 2030 World of Warcraft wird abgeschaltet und tausende von Menschen stellen dann irgendwie fest, hätte ich vielleicht doch nochmal
spielen. Ja, vor allem, wenn bis dahin die Leute auch mit World of Warcraft groß werden, ja, und in dieser Welt einen Teil ihres Selbst verorten. Es ist ja auch oft so, dass wenn alte Menschen aus ihrer gewohnten Umgebung im Alter herausgerissen werden, beispielsweise in ein Altersheim kommen, dass sie dann erst in die Situation gelangen, dass sie irgendwie vergesslich werden, desorientiert sind und sowas. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass bei Leuten, die da sehr lange dabei sind und in hohem Alter, das dann irgendwann mal ein Ende nimmt, dass das tatsächlich einen großen Einschnitt ins Leben darstellen kann.
Ja.
Ist ja auch an soziale Kontakte geknüpft.
Genau, dazu gibt es das Video auf www.gamestar.de. Die Links natürlich immer in den Shownotes, dann können wir sie hier, müssen sie ja nicht immer als http. und so weiter. Ihr findet die dann unter diesem Artikel.
Nummer 2. Habt ihr zufällig $300 übrig?
Zufällig nicht.
Schade.
Für was?
Für die Nintendo Switch.
Nein.
Die kommt nämlich am 3. März, $299. Das Display ist genauso groß wie das von der Wii U, von dem Gamepad, kann aber Spiele mit 720p darstellen, im mobilen Modus, und dann beim Einstecken in das Dock mit 1080p. Es ist aber so, dass zum Beispiel Legend of Zelda Breath of the Wild läuft mit 900p. Ja, aber der Aussage von Journalisten, die bei diesem Presseevent waren, von Nintendo, sieht das trotzdem ganz fein aus. Die Batterielaufzeit angeblich 2,5 Stunden bis 6,5 Stunden, 32 GB interner Speicherplatz, den man dann auch mit gewöhnlichen Micro-SD-Karten erweitern kann. Die ganzen Details, wenn euch das interessiert, findet ihr auf polygon.com. Nummer 3.
Wenn etwas existiert, dann gibt es davon Pornografie. Ohne Ausnahme, das ist Regel 34. Und das können wir besonders im Internet feststellen, und das Internet ist ja bekanntlich vor allem in Verbindung mit Pornografie zu sehen.
Wahrscheinlich das größte, wie sagt man, Produkt des Internets.
Ja, was aber auch ein Riesenprodukt ausmacht, sind Videospiele, und die Verbindung von Videospielen und Pornografie ist
eine Symbiose.
Ist ja nicht erst seit Square Enix, wobei da geht es ja eher um Erotisierung von Figuren, aber darum soll es hier gar nicht gehen, sondern ist ja gar nicht so weit weg irgendwie, dass man sich das denken kann, und das hat sich auch eine Produktionsfirma von Pornos, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, du musst mir da helfen, Stefan, Brazzers.
Ersteres, Brazzers.
Ja.
Brazzers.
Die haben nach Stefan Köhler mit Pornoparodien von Videospielen wohl ein erfolgreiches neues Segment erschlossen. Der Artikel, den ich da jetzt gefunden habe, geht jetzt nicht sehr analytisch auf das Phänomen ein, sondern beschreibt es eher, und man kann auch nochmal unterscheiden zwischen Pornoparodien und das, was wir normalerweise vielleicht kennen, sind ja entweder Fake-Bilder, die sich dem Remix bedienen, also irgendwas zusammenschneiden, oder einfach Pornos, die referieren, aber bei der Parodie kommt es natürlich nochmal auf die Überspitzung an der Stelle an. Und diese News ist jetzt an der Stelle für sich gesehen relativ banal, weil es geht irgendwie um eine Porno-Firma, die irgendwie ein neues Marktsegment gefunden hat und da entsprechende Titel raushaut, die auf die aktuellen AAA-Titel verweisen. Die sag ich jetzt an der Stelle nicht, weil die sind an der Stelle nicht relevant.
Steht da drin, ob das eine einmalige Sache ist oder ob das so ein generelles Marktkonzept von Brazzers ist?
Das ist im Endeffekt deren Marktkonzept da an der Stelle, weil also
Also ich kenne Brazzers, ich habe auch schon mal ein Brazzers-Porno gesehen. Also
ich sage den Titel nicht von dem Film, aber sie beziehen sich zum Beispiel auf Call of Duty, auf Final Fantasy 15 und noch einen dritten Titel
war. Ach, das ist ein Film richtig, den die gemacht haben?
Nee, das sind unterschiedliche Filme, also so, unterschiedliche diese Pornos. Internet-Clips, ne? Ja, das sind wahrscheinlich, also ich habe jetzt nicht danach gesucht und es mir angeguckt. Weil
mach ich gleich mal.
Schlechte Recherche.
Ja, genau. Wie, du hast dir die Pornos nicht angeguckt? Nein, weil darum ging es mir nämlich auch nicht, sondern ich habe nämlich zufälligerweise bei GameStar, da war die News nämlich, ploppt unten immer so, was sie auch noch interessieren könnten. Weil die merken dann schon so, ah, der liest den Artikel zu den Porno-Videospielen, dann zeigen wir dem doch nochmal so einen Sex-Mod für Sims. Also wenn du da irgendwie einmal auf so einen Artikel geklickt bist, hast, dann bist du quasi irgendwann auf der dunklen Seite des Internets angekommen.
Leite direkt ins Darknet über.
Ja, so ungefähr. Das ist mir glücklicherweise nicht passiert, sondern ich bin bei Sims 4 angelangt und bei einem Artikel von Christian Fritz Schneider vom 2.5.2016 ist hier jetzt hier eine Ausnahme, dass ich mal auf einen Artikel eingehe, der nicht in der letzten Woche gekommen ist. Und zwar ging es dabei um eine Sexmod für Sims 4, wofür der Macher dieser Mod tatsächlich $1.000 pro Monat bekommt. Also es scheint eine relevante Größe zu sein und um es ganz kurz zu fassen, es geht darum, man kann verschiedene Stellungen da mit den Sims ausführen, man sieht Geschlechtsteile und so weiter. Also das, was eigentlich Sims die ganze Zeit mit so einem Schleier des Pixels verdecken will und ja auch so ein bisschen humoristisch angeht. Und dann habe ich mir gedacht an der Stelle, was sind das denn eigentlich für zwei Bewegungen an der Stelle? Und ich habe dann so ein bisschen so ein Gedankenspiel angefangen, was ich vielleicht ganz kurz mit dir, Stefan, durchspielen will.
Ja.
Und zwar habe ich mir dann gedacht, pass mal auf, irgendwie die Pornoindustrie, die fängt an der Stelle irgendwie lustig mit Spielen umzugehen. Vielleicht auch ein Stück weit so als Hommage, aber schon in der Form der Parodie, um vielleicht neue Kunden zu finden. Und dann gibt es wiederum Leute, die im Endeffekt auch mehr der Sexindustrie zuzuordnen sind, die also irgendwie Sexmods basteln, die dann in Sims, also in einem Spiel, was vorher dieses Thema des Sex eigentlich ausgeschlossen hat. Das fand ich ganz spannend an der Stelle, weil eigentlich würde man ja vielleicht erstmal die Trennung zwischen Pornografie und Videospielen durchführen, die aber vielleicht gar nicht so logisch ist, sondern vielleicht sogar nahe liegt.
Wobei das damals bei mir auch schon zu LAN-Party-Zeiten so war, dass es irgendwie einen Reiz hatte, ja, unter so Teenager-Buben, Knaben, irgendwelche Nude-Mods und sowas zu installieren. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, unzählige Tomb Raider-Nackt-Mods und sowas, wo man dann in einer nackten Lara durch irgendwelche Katakomben turnen kann. Also ich glaube, das liegt auch einfach ein bisschen wirklich an der Zielgruppe. Es ist ein ökonomisches Kalkül, glaube ich. Wobei diese Mods sind ja nicht ökonomisch, sondern die sind ja, ich glaube, da ist dann eher so der Spaß des Verbotenen.
Also die Person, die das macht, kriegt ja irgendwie $1.000 pro Monat dafür. Also es kann auch irgendwie, also da kriegst du vielleicht irgendwie so deinen Grundstock mit finanziert.
Hast du diese Geschichte mitbekommen von Beyond Two Souls?
Ja, da gab es auch so ein, es war im Endeffekt, da wurde das Modell quasi geleakt.
Ja, da wurde ja Ellen Page wurde komplett eingescannt und sowas, ne, für das Spiel. Und dann gibt es eine Duschszene, in der ist es aber so, dass die Kamerafahrten so arrangiert sind, dass man natürlich nichts zeigt, was jetzt unsittlich wäre im Sinne des amerikanischen Zensur, wie auch immer. Ne?
Genau, aber das Charaktermodell wurde ja komplett.
Und hat jemand das so gemoddet, dass man die Kameraeinstellung frei verändern konnte und es dann so gedreht, dass man Ellen Page nackt gesehen hat. Wow.
Ja, dann kommt ja quasi noch Ellen Page mit dazu.
Also, soll's nur hinterher. Ja.
Also da ist vielleicht das Videospiel an der Stelle gar nicht so relevant, sondern geht es ja auch mehr so in die Frage von geleakten Fotos von irgendwie Promis. Und das, was du beschrieben hast, ist ja vielleicht auch nochmal die Geschichte von mehr Exhibitionismus, also der Spaßfaktor am Nacktsein. So, und vielleicht können wir aber ja dieses Gedankenspiel nochmal weiterführen, vielleicht in einer eigenen Episode.
Ja, bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt uns diesbezüglich eure Kommentare und Erfahrungen, vielleicht auch, was euch daran interessiert. Und dann machen wir ein Thema der Woche daraus.
Ja, weil ich habe mir nämlich dann auch gedacht, so ein bisschen, eigentlich wäre ich direkt noch gerne irgendwie auf Foucault eingegangen, aber meine Foucault-Lektüre ist gar nicht mal so gut. Und eigentlich würde ich gerne mal mit Foucault an so dieses Phänomen des Videospiels und Sex rangehen. Weil ich glaube, der ist dafür geeignet. Aber ich habe ihn noch
Foucault,
gar nicht.
Foucault, Games und Sex.
Ja, guter Buchtitel.
Hören Sie demnächst im Pixel-Diskurs-Podcast.
Aber erstmal Buch
Nummer 4. Gameswirtschaft.de. Tobi, Selina. Es gibt diesen Artikel, so wird 2017. Die Prognosen der 33 Games Wirtschaftsweisen. Und da wir natürlich auch im weitesten Sinne Games Wirtschaftsweise sind. Ja, ich lese euch das jetzt vor. Ich lese euch jetzt diese Prognosen für 2017 vor. Und ich bitte um kurze Antwort. Trifft zu oder trifft nicht zu?
Okay.
Okay, seid ihr bereit?
Ja.
Ja.
Selina, Red Dead Redemption 2 erscheint 2017.
Trifft zu.
Tobi, 2017 erscheint mindestens ein PC- oder Konsolenspiel, made in Germany, das sich in Deutschland mehr als 100.000 Mal verkauft. Konntest du folgen?
Mhm. Kommt auf das Spiel drauf an, also ob es sich auf ein großes Franchise oder nicht, aber trifft eher nicht zu.
Ich würde sagen, trifft zu, weil Made in Germany, Landwirtschaftssimulator.
Oh. Ja.
Mhm.
Ja.
Vergisst man so schnell.
Selina.
Ja.
In der Jahresendabrechnung 2017 ist eine App auf Platz 1 der umsatzstärksten Games, also eine App, umsatzstärksten Games. Mhm. Wir sprechen hier von iOS und Android.
Ja.
Die nicht von Supercell, Machine Zone oder King stammt. Kleiner Hinweis, das sind die Leute, die Candy Crush und sowas gemacht haben.
Ich wollte
ne?
gerade sagen, also mit App-Spielen kenne ich mich null aus. Deswegen sage ich, trifft nicht zu.
Ich sage, es trifft zu, weißt weil du? Die großen Firmen mehr auf iOS und so weiter setzen. Also gerade zum Beispiel Super Mario.
Ja, aber iOS und Android.
Ja, sie aber auch bei Android, ja genau.
In 2016 trotzdem, war es Pokémon Go, glaube ich, ne?
Ja, aber da ging es ja hauptsächlich um In-App-Verkäufe, aber ja.
Jetzt war, achso, Tobi. 2017 eröffnet mindestens ein großes internationales Games-Unternehmen eine Filiale in Deutschland mit mehr als 20 Mitarbeitern.
Trifft zu, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass das gefördert werden soll. Ich könnte mir vorstellen, dass das so vielleicht so ein bisschen so eine Förderoase für Indie. Wobei, ein hattest du gesagt,
großes internationales Games-Unternehmen.
Ja, dann halt vielleicht irgendwie sowas attraktiver, einfach nur den Standort hier zu haben. Nur notfalls mit dem Briefkasten.
Selina, Nintendo verkauft zwischen März und Dezember mehr als 200.000 Nintendo Switch-Konsolen in Deutschland.
Trifft zu.
Glaube ich auch.
Ja, gehe ich stark von aus. Also ich würde es mir nicht holen, ich bin kein Nintendo-Fan, aber ich glaube schon, dass das auch gut gehypt wird, von daher.
Mhm. Tobi, eigentlich schlägt es in gleiche Kerbe wie gerade eben die. Im Koalitionsvertrag der kommenden Bundesregierung ist eine Förderung für deutsche Game-Studios vorgesehen.
Ja, wenn die AfD in die Regierung kommt, dann ist da vor allem deutsch betont, aber ja, ich denke mit den Entwicklungen in vor allem der Jungen Union, auch insgesamt mit der CDU, ist das denkbar.
Die Games-Wirtschaftsweisen hier übrigens sind sich uneinig. Ja, zu gleichen Teilen sagen sie, trifft zu und trifft nicht zu. Jetzt ist 18 Uhr.
Ja.
Selina, die unverbindliche Preisempfehlung für Xbox One S und PlayStation 4 S. Mhm. Sinkt im Jahresverlauf unter 200 Euro.
Unter 200 Euro?
Ja, die unverbindliche Preisempfehlung für Xbox One S und PlayStation 4 S.
Boah, trifft nicht zu. Ich glaube nicht, dass das unter 200 Euro.
Trifft zu.
Glaubst du? Warum?
Ja, ich bin gar nicht dran.
Du sagst trotzdem, jetzt bin ich interessiert. Tobi, warum denkst du, es trifft zu?
Weil der Preiskampf da an der Stelle wahrscheinlich dazu führt, dass das so kommt und weil die 200er-Marke quasi nochmal der Zugang zu unerschlossenen Personen ist, die sich das dann leisten können.
Okay. Nee.
Tobi, die Gamescom 2017, auf die wir ja dann wahrscheinlich gemeinsam fahren, übertrifft die Besucherzahl von 2016. Tipp, es waren 345.000 Leute.
Trifft zu.
Ich weiß nicht, ob sie das tut, ob sie das übertrifft. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Gamescom noch gesagt, weiter wachsen kann.
Zu. Ich habe mich gefragt, ob da überhaupt die Kapazität für da ist.
Also ob es überhaupt genug Leute gibt, die das toll finden, die da hinfahren würden? Oder die Halle?
Ob die Halle genug Leute genug tragen kann und ob nicht vielleicht auch dann letztes Jahr schon zu voll war oder auch die letzten Jahre insgesamt.
Selina. Mhm. Die Vereinbarung für den deutschen Computerspielpreis 2018 plus sieht Preisgelder vor, die über dem Niveau von 2016 liegen. Tipps waren 450.000 Euro.
Trifft zu.
Okay, ich habe keine Ahnung. Tobi.
Ja.
2017 erscheint mindestens eine Killer-Application für VR-Systeme.
Eine was?
Killer-Application, also eine App oder ein Spiel, das den Marktdurchsatz erheblich steigert.
Ja, trifft zu.
Könnte ich mir auch vorstellen, dass 2017 sowas kommt. Es wäre dringend notwendig, ne?
Ja, nicht, dass sie damit umgehen wie mit der PS Vita. Am langen Arm verhungern lassen.
Ja, das ungeliebte Kind.
Nee, das ist es ja nicht.
Selina, die unverbindliche Preisempfehlung für Xbox Scorpio für Deutschland liegt unter 450 Euro.
Trifft zu.
Glaubst du so günstig? Mhm. Ich nicht. Ich glaube, es wird teurer werden.
Glaubst
die Scorpio, du? Die Scorpio wird zwar ein richtiger Hardware-Brecher, ja. Aber wird auf jeden Fall, das wird sich im Preis niederschlagen.
Was schätzt du, wie viel höher? Was ist so dein geschätzter Preis?
Ich würde sagen, also die PlayStation 3 bei Release war, glaube ich, irgendwie um die 600, ne?
Echt?
600 oder sogar noch teurer.
So teuer.
Also ich würde vermuten, wir sind da so zwischen 600 und 800 Euro.
Okay.
Mit der Scorpio. Tobi, BIU und Game verhandeln über eine Fusion.
Wer?
Wer und wer verhandeln über eine Fusion?
Also wenn man sich deren Verlauf doch anguckt, ist das doch eindeutig, dass hier eine Fusion im Sinne der Markterschließung.
Was? Nee, keine Ahnung. Trifft nicht zu.
Okay. 2017, Selina,
ja.
Gibt es eine App, die den Download/Umsatzerfolg von Pokémon Go übertrifft?
Trifft nicht so.
Trifft nicht zu.
Trifft, wird wahrscheinlich niemals zu treffen.
Denke ich auch. Pokémon Go war ein solches Phänomen.
Tobi, guck skeptisch.
Ein solches Phänomen.
Exakt. Das hat sich halt wirklich jeder runtergeladen, der sonst überhaupt nichts mit Videospielen, nicht mal mit Pokémon zu tun hat. Selbst die Leute hatten das.
Und was ist mit Landwirtschaftssimulator Go?
Nein, aber also ich habe mal von einem Harry Potter Go gehört. Das könnte ich mir vorstellen.
Ja, aber das war nur ein Gerücht. Das war eine Fake News.
Ja, aber.
Oh, jetzt bricht da gerade eine Welt zusammen.
It's impossible.
Tobi.
Ja, dann halt nicht.
E-Sports oder eine E-Sport-Disziplin wird vom Olympischen Sportbund, Landesverbänden und oder Finanzbehörden offiziell als Sport anerkannt.
Trifft nicht zu.
Trifft nicht zu. Denke ich auch nicht.
Also ich glaube, das ist so wie bei allen anderen Sachen, dass da an diesen Behörden und so weiter auch Leute beteiligt sind, die anderen Sportarten vertreten und das dann entsprechende, keine Ahnung, Jagdschützen oder so. Ich will jetzt die Jagdschützen nicht beleidigen. Habe ich bestimmt wahrscheinlich jetzt. Oder andere Gruppen.
Jagdschützen beschweren sich gerade.
Fußballvereine, Handball, ich zähle sie jetzt alle auf. Nein, mache ich nicht. Dass die sagen, nee, davon wollen wir uns abgrenzen. Ich glaube, da gibt es noch ein Distinktionsbedürfnis. Vielleicht müssten wir da Brücken schlagen.
Selina,
ja.
Letzte Prognose. Die 10 größten deutschen Game-Studios beschäftigen zum Stichtag 31.12.2017 mehr Mitarbeiter als Ende 2016. Also Zuwachs der Beschäftigten.
Unsicheres trifft zu.
Ich bin mir da nicht so sicher.
Glaubst du? Dass er.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das. Also. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht.
Vielleicht
ich
ist es bei mir auch eher ein optimistisches trifft zu. Es wäre ja schön, wenn es so wäre.
Belassen wir es bei dem optimistischen trifft zu. Hast du noch was, Tobi? Nummer 5 wäre das jetzt, glaube ich.
Ich habe ja gerade schon von Jagdschützen gesprochen und ich habe meinen Artikel durchgelesen von einem anderen Jäger und zwar.
Jäger, ein Trophäenjäger. Ja,
warst du schon mal auf Einhornjagd?
Einhornjagd? Ja, klar, ich habe das letzte erschossen.
Das ist das letzte.
Sorry.
Ja.
Tut mir leid.
Deswegen ist vielleicht auch Einhorn, also du suchst nach Einhörnern, die Antwort, die Andrew Reiner müsste es dann sein, bekommen hat auf seine Suche nach Half-Life 3. Und zwar gab es nämlich letztens einen Artikel, ein Interview mit einem nicht bekannten angeblichen Mitarbeiter von Valve. Und es gibt quasi die Vorgeschichte zu diesem Artikel zu lesen auf Game Informer. Und im Endeffekt erzählt er die Schwierigkeiten, an die Firma überhaupt erst ranzukommen. Das Problem, dass er nur eine Quelle hat. Und vor allem erzählt er so die, also wenn man der Quelle glauben mag, die Problematik an Half-Life 3. Also das ist auch alles nachvollziehbar, solche Geschichten wie es gibt viel zu viele andere Titel, die quasi wie so ein Schwerkraftzentrum, wie so ein schwarzes Loch, so die Konzentration auf Half-Life 3 an der Stelle auf sich ziehen. Und viele wollen auch an der Stelle nicht drüber reden. Also er hat ganz viele Anfragen gestellt, die dann sagen, nee, kein Kommentar und so weiter. Und wie gesagt, ich fand das sehr spannend, was er da beschrieben hat. Das ist auch sehr gut zu lesen an der Stelle. Und vor allem, der Artikel kommt zusammen mit dem Interview so ein bisschen zu dem Punkt, was wir eigentlich gerade bräuchten, wäre tatsächlich einfach Transparenz darüber, was mit Half-Life 3 gerade ist. Dass sie einfach sagen, Leute, das Projekt ist zu groß, wir wollen eure Erwartungen nicht enttäuschen. Wir sind jetzt hier an einem Punkt angekommen, wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Das wäre alles kein passender Abschluss. Und ich zum Beispiel wäre auch völlig damit zufrieden, wenn man sagt, anstatt ein halbgares Ende da rauszuklatschen, also einen dritten Teil, der das Ganze vielleicht abschließt, dann noch lieber zu sagen, an dem Punkt, wo es quasi richtig gut war, wo es quasi auf der Höhe seiner Zeit war, da beenden wir es einfach. Also es endet ja eh mit so einem Freeze in dem zweiten Teil, dass man da einfach das als Ende denkt und dann passt das auch. Wie gesagt, den ganzen Artikel findet ihr auf Game Informer, er ist sehr lesenswert vom 11.01.2017.
Ich möchte abschließend noch auf eine Publikation hinweisen, und zwar das Game Studies Volume 16 Issue 2, habe ich von Jasper Juhl, habe ich bei Jasper Juhl gefunden, gamestudies.org, ja, eine Seite, die ich sehr häufig frequentiere, und das ist im Prinzip ein ganzes Online-Magazin mit unterschiedlichsten Artikeln. Ich habe da, na wobei, vielleicht, ich kann es mal versuchen, den einen hier vorzustellen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin damit nicht so hundertprozentig glücklich gewesen. Ich habe den zusammengefasst, ich mache mir ja immer dann Notizen, fasse den zusammen und ich bin nicht so ganz glücklich. Aber wenn ihr interessiert seid, es geht um Folgendes. Ich sage jetzt, um was es geht und ihr könnt mir sagen, ob ihr interessiert seid. Also der Titel des Textes ist War, Games and the Ethics of Fiction. Ist das was euch interessieren würde? War, Games and the Ethics of Fiction.
Ich kann damit gerade irgendwie noch nicht so anfangen, außer dass es um Krieg, Fiktion und Ethik geht.
Okay, ich gebe dir mal den Pitch.
Ja.
Der Artikel ist von Liki Guanio Uluru und befasst sich mit drei literarischen Beispielen. Also wir sind jetzt also im Bereich der Literatur. In allen drei Beispielen wird die Distinktion zwischen Krieg und Spiel thematisiert. Verschwimmt gewissermaßen. Und diese drei Beispiele, die sie anführt, sind Ender's Game von Orson Scott Card, Only You Can Save Mankind von Terry Pratchett und The Hunger Games von Suzanne Collins. Und die Autorin, Liki Guanio Uluru, schaut sich an, was wir anhand dieser drei literarischen Erzählungen über Spiele lernen können. Ja? Ich nehme euch kurz mit. In Ender's Game geht es um einen kleinen Jungen, namens Ender, der sein Leben lang auf einen Kriegseinsatz vorbereitet wird von einer militärischen Institution. Das ganze Ding ist irgendwie, ich glaube, Ende 70er ist ja, glaube ich, ist diese Geschichte, glaube ich, erschienen. Und Ender, der kleine Junge, er ist 11 Jahre alt, zerstört im Laufe der Geschichte einen kompletten Planeten im Glauben, dass es sich um ein Spiel handelt. Ja. Und da ist es dann so, also das Problem an diesem Artikel ist, dass die Autorin sehr viele unterschiedliche Gedankengänge anfängt, aber sie nicht wirklich zu Ende führt. Den interessanten Gedankengang, den sie dazu hatte, das war halt der, dass wir in literarischen Texten die Gedankenprozesse von mehreren Figuren sehr gut nachvollziehen können, weil du ja sozusagen in den Kopf, in den Gedankenvorgang beliebig vieler Figuren blicken kannst in literarischen Texten. Und bei Spielen ist diese Bedeutungsebene nahezu komplett irrelevant, ja, weil du einfach keine internen Perspektiven der Charaktere bekommst. Zumindest oftmals nicht. Das zweite Beispiel, Only You Can Save Mankind von Terry Pratchett, da gibt es einen tollen Moment und da habe ich auch ein Zitat mitgebracht. Das ist nämlich so, also der ist auch wieder ein Junge, der Protagonist, also noch ein Kind, und der spielt ein Videospiel. Und in dem Videospiel schießt man auf Aliens. Und jetzt ist es aber so, in dieser Geschichte ergeben sich die Aliens plötzlich. Und ich habe auch ein Zitat, also die Autorin hat ein Zitat angebracht, ich habe das mitgebracht. Und zwar sagen die Aliens folgendes, ich imitiere jetzt die Stimmen auch. We surrender, do not shoot, we give in, no more war. Johnny stared at the screen. What he wanted to type was, no, I mean this can't happen, you are aliens, you can't not want to be shot at. No other game aliens have ever stopped alienating across the screen. They never said we don't want to go. This is probably that virtual reality they're always talking about on the television. He typed, it's only a game after all. I shoot you and you shoot me. This is the game. But we die. Johnny typed, sometimes I die. I die a lot. But you live again. Ne? Habt ihr gemerkt, die Unterschiede zwischen den Stimmen? Ne? Aliens und Johnny. Und das Ding ist hier eben, so der Punkt der Autorin, dass die Spielererwartungen durchbrochen werden. Da die Aliens, wenn du sowas nimmst wie Space Invaders und so, wenn die nun plötzlich aufgeben, ja, die Aliens wollen nicht mehr spielen. Und so wird die Spielererwartung durchbrochen, dass die Aliens nun mal da sind, um zu kämpfen. Das ist ihr einziger Zweck, der einzige Sinn, den sie überhaupt haben, ihre ganze Existenz. Und wenn das zusammenbricht, dann kommt eine ethische Erfahrung zustande. Weil man dann die Aliens nicht mehr nur als Schießbudenobjekte wahrnimmt. Ja? In diesen beiden Erzählungen, sagt die Autorin, da ähneln sich Krieg und Spiel eben frappierend. Also sie können leicht miteinander verwechselt werden. In beiden Fällen ist es so, dass diese Grenzen verschwimmen. Und die Autorin sagt, Zitat, "When warfare is increasingly conducted, sitting at a console, remotely controlling lethal drones at a safe distance from the actual devastations of war, it makes warfare eerily similar to a game." Zitat Ende. Und in The Hunger Games finden wir eigentlich einen ganz ähnlichen Aspekt, weil da nämlich die Grenzen zwischen Spiel und tatsächlichem Überlebenskampf verwischen. Ja, es geht ja also um, ich weiß nicht mehr, Katniss oder wie sie heißt. Ich habe es selbst weder geschaut noch gelesen. Wo eben das Problem ist, dass die Protagonisten zur Teilhabe an einem Spiel gezwungen sind, in dem sie durchaus sterben können. Ja, also es geht also um Leben und Tod. Und dadurch wird der Zauberzirkel von Huizinga, über den haben wir schon häufiger mal gesprochen. Ja, Johann Huizinga, Definition des Spiels, das Spiel findet in einem Zauberzirkel statt, abgeschlossen von dem Alltagsleben. Und der Zauberzirkel ist in The Hunger Games nicht intakt, weil es ist keine freiwillige Aktion mehr, das Spielen. Ja? Hm. Und dann ist es so, und hier ist das Problem, was ich mit dem Artikel habe, und jetzt bin ich auch dann durch, dass die Autorin dann so ein bisschen, so scheint es mir, sie hatte eigentlich sehr gute Gedanken, bricht aber dann die Pfeilspitze so ein bisschen ab und zieht stattdessen ein Fazit, bezieht sich dann auf den Körper, also die Rolle der Involvierung des Körpers, weil im ersten Beispiel, in Enders Game, ist der Protagonist Ender unverwundbar, weil er halt das alles von der Konsole aus macht. Johnny aus Only You Can Save Mankind ist auch unverwundbar, weil er spielt ja nur ein Spiel, die Aliens aber. Die können verwundet werden. Und in The Hunger Games schließlich ist Katniss und auch ihre Freunde und die Beteiligten des Spiels körperlich verwundbar und können sterben. Und das finde ich einen interessanten Gedanken.
Aber warum bricht dann die Pfeilspitze ab?
Die Pfeilspitze des Artikels, den ich hier gerade vorstelle, bricht ab. Weil dann, das führt sozusagen, also die Autorin scheint so ein bisschen im Laufe des Artikels, scheint es so ein bisschen so, als hätte sie das Interesse an ihrem Gegenstand verloren und ja, weiß ich nicht, gleitet dann so, also die Rolle des Körpers und dann, ihr Fazit ist das, letzten zwei Sätze sind diese hier, Zitat. "Due to the socially devastating consequences of war, the relationship between war and games naturally generates debate. In terms of sales figures, however, which show that Wii Sports and Tetris are far more popular on a global scale than is Call of Duty Modern Warfare, one could argue that violence in digital games has received a disproportionate amount of attention, since, statistically, it seems that people are more likely to be engaged in peacefully competitive games rather than in aggressively violent ones." Ja, und das ist, Zitat Ende, das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, es wird nicht so richtig zu einem pointierten Ende gebracht in diesem Artikel. Die Gedanken der Autoren. Was ich schade finde. Deshalb hatte ich überlegt, ob ich den überhaupt mit reinnehme. Jetzt habe ich ihn doch vorgestellt. Aber es ist vielleicht ganz gut, um mal einen Einblick in das Game Studies Journal zu bekommen.
Und er hat doch auch mehrere ganz gute Punkte. Also
gerade, ja, total gute Punkte.
Gerade die Geschichte, die du gerade hattest mit den Aliens, finde ich durchaus fruchtbar, um dann noch weiter zu diskutieren, was wir jetzt nicht können. Aber
ja, das finde ich auch. Und deshalb fand ich es dann ein bisschen schade. Ich habe den Artikel ja auch, also ich habe den mit Genuss gelesen und auch bearbeitet. Ja. Und dann am Ende nur festgestellt, okay, hier franzt es jetzt irgendwie aus. Ja, ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich da als Pointe draus machen soll. Da gibt es halt keine Pointe jetzt.
Ja.
So ist es halt. Deal with it. Hast du noch was für die Presseshow?
Kurz News, schon als Teaser auf unser Thema gleich. Und zwar Surgeon Simulator. Operation gelungen, Patient tot, echte Chirurgen versagen im Spiel. Der Hinweis auf ein kurzes Video, wo, wie gesagt, echte Chirurgen im Surgeon Simulator versagen, auf gamestar.de zu finden. Die haben die
den quasi uns mal aus dem Internet gefischt und auf ihre Webseite gestellt. Und da könnt ihr euch den dann anschauen, denn wir sprechen ja gleich über Let's Plays.
Summertime und der Podcast ist draußen.
Es ist doch Winter.
Ich lade ihn runter und höre ihn an.
Zu Hause, wo es schön warm ist.
Er ist sehr gut und auch unterhaltsam.
Kannst du das bestätigen?
Bis jetzt ja.
Auf allen Podcast-Services dieser Welt.
Ich höre den Podcast, denn die Aliens wollen nicht mehr sterben. Was ist los? Stefan, gib mir bitte die Antwort.
Ich weiß sie nicht.
Sehr gut. Mein sokratischer Freund.
Das Thema der Woche ist heute, was ist der Reiz an Let's Plays? Und zwar von beiden Seiten. Was ist der Reiz, sich Let's Plays anzuschauen? Und was ist der Reiz, Let's Plays zu machen? Vielleicht, Selina, möchtest du anfangen, vielleicht erstmal ein bisschen erläutern, wie es dazu gekommen ist, dass du Let's Playst?
Wie es dazu gekommen ist, ich denke, es fing wie bei den meisten an, dass man selber Let's Plays geguckt hat, das halt interessant fand und sich dann selber überlegt hat, das sieht nach Spaß aus, das könnte ich ja auch mal probieren, so ganz kurz und knapp die Intention, warum man damit anfängt, beziehungsweise warum ich damit angefangen habe.
Was fandest du interessant an Let's Plays, als du sie geschaut hast, als du noch
Also ich schaue sie auch immer noch, natürlich. Wichtig ist halt, dass der Mensch, der Let's Player, dass er unterhaltsam ist. Und das ist das Interessante daran. Also wenn ein Mensch, der da kommentiert, dich wirklich unterhalten kann, dich zum Lachen bringt, das ist dann halt das Interessante. Dann findest du auch den Menschen, der es macht, sympathisch und kommst dann, wie gesagt, auch irgendwann vielleicht selber auf die Idee, das könnte ich auch machen.
Aber hast du denn, wenn du dir jetzt Let's Play-Kanäle angeschaut hast, hast du da Wert drauf gelegt, was die Leute spielen oder eher auf den Menschen, der spielt?
Also in erster Linie steht der Mensch, der spielt. Weil wenn er jetzt, das Ding ist, du hast von jedem Spiel mehrere Let's Plays und da kannst du dir halt das raussuchen, wo du den Mensch am sympathischsten findest. Wenn ich jetzt einen Let's Player gefunden habe, den ich sympathisch finde und der dann auch noch Spiele spielt, die ich selber interessant finde, das ist dann halt natürlich die Kirsche auf dem Eisbecher.
Ich habe nämlich mal in diesem Artikel, den ich geschrieben habe, diese Analogie übernommen von Vera Marie Rodewald, heißt sie, dass dass das Spiel und der Let's Player oder die Let's Playerin sich zueinander verhält wie Bühnenbild und Schauspieler. Ist das was dich überzeugen kann, wo du sagen würdest, das Spiel ist eigentlich, steht gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern es ist eher das Bühnenbild, was dekorativ da ist, was Atmosphäre schafft und was vielleicht hin und wieder Anreiz ist, um diesen oder jenen Witz, diese oder jene Pointe zu bringen?
Im Großen und Ganzen würde ich dem zustimmen, doch schon. Also wie gesagt, der Let's Player steht auf jeden Fall im Vordergrund, aber das Spiel sollte einen schon auf irgendeiner Ebene reizen. Also wenn das Spiel mich null interessiert, dann kann ich kann nur für mich persönlich sprechen, aber dann kann ich den Let's Player noch so gut finden. Wenn das Spiel mich wirklich überhaupt nicht interessiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass ich mir das Let's Play nicht anschaue.
Was hast du dir damals so angeschaut an Let's Plays? Wer hat dich inspiriert? Was sind deine Inspirationsquellen?
Oh Gott, das ist ja so ein Klischee. Ich bin tatsächlich ein großer Fan von Gronkh. Der wahrscheinlich, vermutlich bestimmt bekannteste Let's Player Deutschlands, aber auch nicht der erste, den ich geguckt habe, aber tatsächlich einer, den ich am häufigsten.
Es gibt noch andere Let's Player
außer Gronkh. Was? Was?
Ja, sorry, ich muss los. Es gibt PewDiePie.
Was? Hä, ich dachte immer, PewDiePie ist der Name, den sie in Amerika für Gronkh benutzen.
Nee, das ist vielleicht tatsächlich eine ganz lustige Geschichte, das erste Let's Play, das ich gesehen habe. Das ist viele, viele Jahre her und eigentlich habe ich tatsächlich nur zu dem Zeitpunkt, glaube ich, das erste Mal, beziehungsweise ich war gerade dabei, das zweite Mal Mass Effect 2 zu spielen. Ich konnte mich noch genau an eine Stelle erinnern, in der ich sehr, sehr schlecht war und habe dann auf YouTube noch jemanden geguckt, der diese Stelle gespielt hat, damit ich mir was abgucken konnte. Und das war der Let's Player Halo 1984, der ist leider auch nicht groß rausgekommen. Allerdings hat er diese Stelle gespielt und ist fürchterlich ausgerastet und war sehr am Ragen und ich fand das sehr, sehr unterhaltsam. Habe das dann auch direkt meinen Geschwistern gezeigt und so fing das quasi bei den Let's Plays mit mir an. Also das war dann das erste Mal, wo ich dachte, der ist ja, der macht dasselbe wie ich, aber der macht das dann nebenbei ganz lustig und so fing das dann an. Vielen Dank.
Wir haben halt über das Dosengelächter ja am Anfang des Podcasts kurz gesprochen und ich finde das eigentlich einen ganz interessanten Aspekt. Das kommt aus der Interpassivitätstheorie von Robert Pfaller, österreichischer Philosoph. Und der stellt diesen Vergleich an. Nicht zwischen Let's Plays und Dosengelächter, sondern nimmt das Dosengelächter als Ausgangspunkt, um seine Theorie zu erklären. Er sagt nämlich, was macht das Dosengelächter? Das Dosengelächter kann unterschiedliche Dinge tun. Es ist in einer Sitcom, es gibt eine ulkige Situation und dann werden da Lacher eingeblendet. Warum werden da Lacher eingeblendet? Es gibt die Möglichkeit, dass du dich damit identifizieren sollst. Also das Dosengelächter sagt dir, wann du lachen sollst. Ja.
Und regt ja auch zum Lachen an. Also wenn ich jetzt anfange, hier irgendwie mich kaputt zu lachen, selbst wenn ihr nicht wisst, warum ich mich kaputt lache, könnte es passieren, dass ihr mitlacht, weil es dann so lustig ist, dass alle lachen. Und am Ende, warum lachen wir eigentlich?
Da muss man wahrscheinlich dann auch so ein bisschen an so Dinge wie Spiegelneuronen denken, die eben das einfach im menschlichen Verhalten bewirken, dass man eine ähnliche Reaktion empfindet wie diejenige, die man im Gesicht des Gegenübers beispielsweise ablesen kann.
Und es verbindet ja an der Stelle. Also Spiegelneuronen ist vielleicht die Erklärung, warum, aber es ist ja auch ein Moment der Einheit. Also gemeinsam zu jubeln, gemeinsam zu lachen, gemeinsam zu weinen.
Ich glaube, das ist zumindest schon mal ein wesentlicher Aspekt von Let's Plays. Weil nämlich, was Let's Plays erreichen können vielleicht, ist doch, dass die vielen Leute, die Videospiele spielen, aber für sich selbst im privaten Raum. Wir sind ja nicht mehr in den 80ern in Arcade-Hallen und sowas. Auch der Couch-Koop zerbröselt langsam aber sicher. Und mittlerweile ist er fast schon komplett verschwunden, abgesehen von den Nintendo-Konsolen. Schafft so ein Gemeinschaftsgefühl.
Absolut. Absolut. Also natürlich fühlst du dich in erster Linie mit dem Menschen, der spielt, verbunden. Also du hast schon das Gefühl, du spielst das gerade mit ihm zusammen bis zu einem gewissen Grad. Und natürlich, wenn derjenige auch noch eine etwas größere Community hat, dann fühlst du dich mit den anderen Menschen, die das gucken, auch nochmal verbunden. Also man spielt das entweder mit ihm zusammen oder sogar noch mit, also in Anführungszeichen natürlich, man spielt es mit vielen anderen zusammen.
Die dann auch in den Kommentaren sich austauschen und so weiter.
Exakt, genau.
Hattest du bei Gronkh dann auch das Gefühl, Teil dieser Community zu sein?
Da ist es nochmal ein bisschen schwieriger. Also zum Thema größere Community, desto größer die Community wird, desto natürlich, manche Menschen fühlen sich dann noch zugehöriger, aber manchmal ist es dann auch einfach zu groß. Und für mich persönlich ist, Gronkh hat eine schöne Community und es macht Spaß, das zu gucken, aber da habe ich jetzt nicht das Gefühl, ich wäre irgendwie ein Teil davon, weil das schon wieder so viele Menschen sind.
Apropos viele Menschen, würdest du dir denn Gronkh angucken, wenn er live Let's Playen würde in irgendwie, keine Ahnung, der Europafesthalle der Stadt?
Gamescom und so gibt es das ja, ne? Machen die ja live Let's Plays.
Ja, oder halt auf der Gamescom, aber ich dachte jetzt mehr an sowas wie, du kaufst dir abends ein Ticket, es ist ein großes Opernhaus und in der Mitte ist eine Bühne aufgebaut, Gronkh sitzt da, also die Gamescom, das baut es ja nochmal in ein anderes Event ein, aber ich denke, so wie man in die Oper geht oder wie man zum Fußball geht, würdest du dir denn mit anderen Menschen gemeinsam das angucken oder ist das nicht vielleicht auch sowas, wo man denkt, da geht es um das Private, weil ich bin in so einer 1-1-Kontakt eigentlich.
Also ich denke schon, dass es Menschen geben, die das machen würden. Ich würde jetzt kein Geld dafür ausgeben, Gronkh irgendwie live auf einer Bühne spielen zu sehen, aber da ist es natürlich bei anderen Menschen, die dann halt dieses Gemeinschaftsgefühl und sich diesem Let's Player nochmal näher führen, was dann aber irgendwann auch dazu führt, also es gibt, ich sehe Gronkh als Let's Player und als Menschen an und dann hast du natürlich wieder diese heftige Fan-Girl-Boy-Base, die dann halt Let's Player auf dieses prominenten Podest heben und ich denke, diese Menschen würden auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben, Gronkh live spielen zu sehen.
Gronkh ist natürlich auch einfach ein Star, mittlerweile ein Internetstar. Deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass so eine Veranstaltung, wenn du in Marburg sowas machen würdest, im Georg-Gassmann-Stadion, Gronkh, dass da eine ganze Menge von Leuten tatsächlich auch hingehen würden. Oder Gronkh macht eine Tour und spielt, was weiß ich, Deponia oder so, ne? Und macht dann irgendwelche Zoten währenddessen. Aber vielleicht kommen wir noch auf eine zweite Dimension des Dosengelächters, die wir vielleicht auch wieder als Ausgangspunkt benutzen können. Es gibt nämlich noch eine andere Art und Weise, sagt Robert Pfaller, das zu deuten. Und zwar nennt er das projektive Distanzierung. Das bedeutet also, ich lache nicht, also ich lache schon, wenn ich das Dosengelächter höre, aber ich lache nicht mit dem Dosengelächter, sondern darüber, dass der Witz, der gemacht wurde, vielleicht so dumm ist, ja, so plump, dass ich darüber lachen muss, dass andere darüber lachen. Ja, ich stelle mir also vor, nehmen wir mal PewDiePie an. Mhm. Ich glaube, PewDiePie lebt ganz stark von dieser projektiven Distanzierung, weil Leute sich PewDiePie-Videos anschauen, sehen, wie er reagiert und das so übertrieben, überzogen, albern finden, dass sie das dann lustig finden, ja? Und ja, sie das fasziniert.
Das gab es doch auch schon irgendwie ganz früh am Anfang des Internets, dieser Typ, wo man, also der das auch als Rolle gespielt hat, der, wie heißt der, der echte Gamer.
Ach, stimmt, genau, ja.
Das der, war so ein, der echte, so ein virales
echte
Video.
Das war, nee, der echte Gangster war das. Oder,
ja, aber er war auch ein echter Gamer. Da gibt es
so ein
diese Video, du guckst gerade ja, so, als ob du das nicht kennst. Und vielleicht kennen das auch noch andere.
Das kennst du
der bestimmt. Der Nachgeborenen nicht. Und zwar, es gibt das, also der ist irgendwie damals, glaube ich, irgendwie 16 oder so gewesen. Ja, also irgendwie
12 vielleicht.
Oder 12, 13. Irgendwas Teenie-mäßiges. Auf jeden Fall ist es so ein Junge, der geht an seinen Bildschirm und du siehst das Spiel aber nicht. Aber er will halt Counter-Strike spielen und er rastet.
Unreal
halt
Tournament, wenn ich korrigieren darf. Das ist eine wichtige doch, Unterscheidung.
Ja, das sind dann so die romantischen Verklärungen. Er will dann Unreal Tournament spielen und er rastet total aus und es führt dazu, dass er im Endeffekt sein Keyboard kaputt haut und er spielt da quasi mit dem Klischee des Gamers. Weil das ist halt inszeniert, das hat man später gemerkt, weil dann war irgendwie noch der echte Gangster und so weiter. Das ist so Anfangsphasen von YouTube gewesen, so im Stil von Cold Mirror und so weiter, so kleine Sketches.
Ja.
Aber ich finde, das ist so ein Moment, der so ein Anfangspunkt für PewDiePie vielleicht, der dann auch total absurd, aber in der Situation und nicht geplant reagiert. Weil, also ist es nicht auch... Das ist eine Suggestivfrage. Also welche Rolle spielt eigentlich, wenn du ein Let's Play aufnimmst, die also überlegte oder spontane Elemente? Also weil du könntest dir ja überlegen, ich mache da an der Stelle vielleicht einen Witz, weil ich weiß, da kommt vielleicht was.
Gut, das weiß man ja nur, wenn man das Spiel schon kennt.
Ja.
Also wenn es kein Blind Let's Play ist. Ich denke, dass überlegte Witze nicht unbedingt immer gut kommen in Let's Plays. Also ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen, wenn ich mir irgendwas überlege, dann natürlich mache ich das mit Absicht so, dass es dann extra flach ist, damit es Hauptsache noch irgendwie witzig rüberkommt. Aber ich denke, der spontane Impuls ist da schon am wichtigsten für einen Let's Player. Wenn du nicht spontan reagieren kannst, bist du, glaube ich, auch kein guter Let's Player.
Vielleicht können wir da auch das zu Definitionszwecken einfach auch als Distinktionsmerkmal hernehmen, dass die authentische Reaktion im Zentrum des Let's Plays steht. Weil es gibt ja auch Dinge wie Machinimas beispielsweise, also kleine Filmchen, die in einer Spielengine aufgezeichnet werden. Falls euch das interessiert, kann ich nur schwer empfehlen, mal Freeman's Mind bei YouTube einzugeben. Das ist ein Machinima, in dem also ein Mensch eine Rolle spielt, und zwar die Gedanken von Gordon Freeman. Und er spielt dann Half-Life sozusagen durch, aber er spielt eine figürliche Rolle, so wie ein Schauspieler auf der Bühne auch eine figürliche Rolle spielt. Wohingegen jemand wie PewDiePie oder auch Gronkh, ich nehme an, du machst es auch so, ja, was ich gesehen habe von deinen Videos, vor allem darauf Wert legen, eine authentische Reaktion. Das bin ich als Mensch und ich reagiere so und so darauf.
Aber passt dann für euch dann noch diese Idee von Bühne und Schauspiel, also Person auf der Bühne und das Let's Play als Bühne?
Ich würde sagen, es passt insofern, als dass man zwar eine vermeintlich, also das ist natürlich eine vermeintlich authentische Reaktion, weil du bist natürlich trotzdem auf einer Bühne, du bist auf einer, im Goffmanschen Sinne, auf einer Vorderbühne. Ja? Goffman unterteilt zwischen Vorderbühne und Hinterbühne. Hinterbühne hättest du, wenn du im Privaten spielst, wo dich niemand sieht und wo du so reagieren kannst, wie man es tut, was meistens bedeutet, gar nicht zu reagieren, weil du ja nicht deine Gedanken permanent verbalisierst. Aber im Let's Play bist du auf der Vorderbühne und trägst deine, du musst ja auch deine Gedanken ständig verbalisieren.
Exakt, also das ist, ich habe lange nicht mehr gespielt, ohne dass ich dazu auch Let's Play aufgenommen habe, aber ich erinnere mich noch gut daran, wenn ich irgendein Spiel gespielt habe und ich bin gestorben und war wütend, dann hat mich das kurz geärgert und ich habe weitergespielt. Wenn ich jetzt aber ein Let's Play habe, dann bin ich auch wütend, aber bringe diese Emotionen halt einfach, wie du sagst, verbalisiere sie einfach noch mehr und rege mich dann auch ein bisschen mehr auf, weil es halt auch unterhaltsam ist. Aber es ist trotzdem eine authentische Reaktion, die nur etwas stärker hervorgebracht wird, damit andere sie auch bemerken quasi.
Aber ist das dann noch authentisch?
Wie gesagt, es ist ja die, also ich, wenn ich traurig bin, lache ich jetzt nicht. Wenn ich wütend bin, tue ich nicht so, als wäre mir das egal. Aber es ist in dem Sinne schon authentisch, dass es meine richtige Emotion ist, die halt nur etwas lauter rübergebracht wird, damit man sie bemerkt.
Aber du weißt doch dann
es ist ja kein gekünsteltes, ich bin jetzt wütend, ja. Sondern es ist schon die wirklich wahrhaftige Reaktion, die ich im Moment habe, die halt nur stärker ausgedrückt werden muss, damit man sie bei einem Let's Play bemerkt.
Du musst sie vor allem in eine auditive Form bringen.
Ja, genau.
Aber wie ist es, wie unterscheidet sich das, wenn wir jetzt mal tatsächlich nochmal auf die Produktionsebene gehen, ja, also auf deine Erfahrung? Wie unterscheidet sich das, wenn du jetzt einfach so für dich selbst spielst und wenn du ein Let's Play aufnimmst? Ist das für dich eine unterschiedliche Spielerfahrung?
Wie gesagt, ich habe jetzt schon viele, also ich mache jetzt seit 2 Jahren Let's Play und ich habe in der Zwischenzeit nicht einmal gespielt, ohne nebenbei aufzunehmen. Aber eine unterschiedliche Spielerfahrung ist es auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt, ich spiele Let's Play keine Horrorspiele, weil ich viel zu große Angst habe. Aber jetzt bei The Last of Us zum Beispiel, wenn ich da an eine Stelle kam, wo ich Angst hatte, hatte ich trotzdem im Hinterkopf immer noch diesen Gedanken, du bist gar nicht so ganz alleine. Also das kann auch ein tröstender Gedanke sein für einen Let's Player, wenn er gerade Angst hat. Da draußen sind eigentlich Menschen, die jetzt gerade nicht bei mir sind, aber dann doch irgendwie schon. Und das sind ja zum Beispiel Gedanken, die, wenn du alleine spielst, nicht hast.
Das ist eine Unterstellung von einem Zuschauer, so einem impliziten Zuschauer.
Also wenn ich dann Angst habe und in dem Moment sage, Leute, ich bin so froh, dass ihr gerade bei mir seid, das ist dann auch, kann beruhigend sein jetzt für die Situation, wo man Angst hat an einer Stelle im Spiel.
Wie stellst du dir denn eigentlich deine Zielgruppe vor und was hat sie für Bedürfnisse?
Wie stelle ich sie mir vor?
Ja, also du produzierst ja
menschlich.
Nein, du produzierst ja Let's Plays für Personen. Ja. Und vielleicht hast du ja irgendwie so eine Vorstellung von, das sind vielleicht irgendwie, also LeFloid zum Beispiel geht immer, also ist jetzt kein Let's Player nebenher, aber geht ja immer davon aus, dass seine Community irgendwie intelligent ist, das versteht, was er so bringt, irgendwie potenziell links ist und so weiter. Also die machen sich ja schon Gedanken über ihre Zielgruppe. Mhm. Also ist, vielleicht hast du dir ja auch noch gar nichts darüber überlegt, aber vielleicht kannst du auch gerade jetzt darüber nachdenken.
Ich denke gerade darüber nach, ich habe mir tatsächlich noch nie Gedanken über meine Zielgruppe gemacht. Dazu muss man halt auch sagen, ich habe bisher einen sehr kleinen Raum an Zielgruppe, also dass ein LeFloid eher einschätzen kann, wie sein Publikum ist, weil sein Publikum 100.000 Mann stark ist, ist für ihn leichter als für mich, da jetzt eine konkrete Einschätzung zu machen.
Wie würden die Leute, was wären das denn für Menschen? Nehmen wir mal an, ja, nehmen wir einfach mal hypothetisch an, du gehst jetzt, nachdem diese Folge des Podcasts veröffentlicht ist, gehst du auf deinen YouTube-Kanal und du siehst also, wow, das sind auf einmal 50.000 Aufrufe. Was wären das für Leute?
Also zunächst wären das mal sehr intelligente Leute, da sie euren Podcast hören.
es geht runter wie Öl.
Ein bisschen einschneiden.
Nina Land war häufiger ein.
Ja, so zwischendurch, oder wir machen so ein Soundbad und immer wenn wir denken,
das schneide ich jetzt raus, das kommt jetzt immer mal wieder.
Der Podcast, der war nicht so gut und dann packen wir immer so, ihr seid sehr intelligent, der Podcast ist sehr gut. Wir schneiden einfach nachher Wörter von dir, die du benutzt hast, dann so zusammen.
Wir wissen ja zum Beispiel, also das war jetzt natürlich, das ist jetzt lustig, ja, aber es ist ja schon so, dass wir auch eine Vorstellung davon haben, was für Leute unseren Podcast hören, was irgendwie Games-Journalisten sind, Medienwissenschaftler, vielleicht Leute, die leidenschaftlich sich für Spiele interessieren, jenseits von, also so Standard-Produktjournalismus.
Wie gesagt, es ist sehr schwer zu sagen. Natürlich Zielgruppe erstmal Menschen, die auch Videospiele mögen, sonst guckt sich niemand Let's Plays an, auch wenn, wie schon gesagt, der Let's Player im Vordergrund steht. Schwierig.
Okay. Dann habe ich noch mal eine andere Frage, wenn ich darf.
Vielleicht fällt mir bis dahin eine Antwort auf die Zielgruppe ein.
Welche Rolle spielt für dich dein Geschlecht beim Let's Playen?
Für mich selbst oder für andere?
In deiner Let's Play-Karriere. Denken wir es mal so. Also für dein Vorankommen. Soll ich es erläutern? Stefan hat mir mal beigebracht, ich soll meine Fragen nicht mehr so erläutern.
Genau, erläutere die Frage nicht, sondern Selina muss jetzt interpretieren, was sie jetzt in der Frage versteht.
Ich würde die Erläuterung gerne hören, aber na gut.
Du musst jetzt selbst deinen Schwerpunkt setzen.
Natürlich gibt es immer noch weniger Let's Playerinnen als Let's Player. Meiner Erfahrung nach werden Let's Playerinnen aber eher positiv aufgefasst. Ich spreche jetzt extra langsam, weil ich mir meine Antwort genau überlege.
Ja, finde ich okay.
Also natürlich, ich habe im Internet schon Männer gesehen, die sich darüber beschwert haben, so eine Piepstimme von einer Frau, die mit einem Video spielt, die hat doch sowieso keine Ahnung, was du da machst. Aber da ich auch in diversen Let's-Player-Foren unterwegs bin, ist da die Resonanz eher positiv, dass es gerne gesehen wird, dass Mädchen überhaupt Videospiele spielen und sich dann auch noch an Let's-Plays rantrauen. Also dembezüglich sehe ich überhaupt keinen Nachteil. Was jetzt andere, ich jetzt nicht, aber andere weibliche Personen für Vorzüge aus ihrem Geschlecht ziehen, um populärer zu werden, das sei jetzt mal dahingestellt. Auch das sind ja hoffentlich, glaube ich, einfach eher die Ausnahmen. Also ich denke, es ist unabhängig vom Geschlecht, ob du jetzt ein Mädchen oder ein Junge bist, wenn du Videospiele magst und andere Menschen unterhalten willst und das gut machst, bekommst du da auch positives Feedback. Also und irgendein Troll, der da mal um die Ecke kommt und dich trollt, weil du halt weiblich bist, das, der hätte sich dann sonst irgendwas anderes gesucht, wenn es nicht dein Geschlecht gewesen wäre.
Eine Freundin von mir ist auch Let's Playerin. Mhm. Und die hat diesen Kanal, ist Jenny Vergin, die auch schon häufiger Quizfragen beigesteuert hat. Two into Indie ist ihr Kanal. Und die hat mir aber mal erzählt, dass sie auch, dass sie das ein bisschen belastet, dass sie, wenn sie ein Video von sich zeigt, ja, automatisch die Aufrufe in die Höhe schnellen. Wohingegen, wenn es einfach nur auf ihre Kompetenz, ihre Stimme ankommt, dann krebst sie da im untersten Bereich rum.
Nee, das kann ich absolut nachvollziehen. Also wenn ich jetzt ein Video mache, wo die Webcam mit dabei ist, unabhängig vom Spiel, merke ich halt, okay, das hat jetzt einfach mehr Aufrufe, weil man mich halt sieht und dann hast du, was ja eigentlich nett ist, von wegen, oh, du bist mega hübsch, irgendwie Kommentare. Aber ich kann das absolut nachvollziehen. Mir geht das dann auch so, dass man sich denkt, ja, das ist toll, dass du mich jetzt so hübsch findest, aber eigentlich geht es darum, dass ich witzig sein möchte, dass ich dich unterhalten möchte. Dafür hätte ich jetzt viel lieber Komplimente.
Ja. Ich würde aber auch nochmal differenzieren, weil die, also dass die Webcam nochmal wieder mit dazu kommt, also eigentlich von dem Spiel, wie die ja auch ein Stück abschneidet. Also auf einmal ist da nicht mehr nur die Stimme, sondern auch das Bild. Also es gibt so wie so eine zweite Ebene die ganze Zeit. Aber ich habe mich dabei gefragt, ob es dabei nicht auch darum geht, dass man dann nochmal viel mehr damit arbeiten kann. Also du hast jetzt zum Beispiel letztens auch den Surgeon Simulator gespielt und ich fand es eigentlich, also ich muss dazu jetzt irgendwie den Disclaimer bringen, Selina ist meine Freundin und wenn ich sage, ich fand das gut, dann ist es vielleicht auch irgendwie meine persönliche subjektive irgendwie Meinung, aber ich fand daran interessant, was du gemacht hast, ist, du hast ja die so einen Mundschutz angezogen und im weitesten Sinne sahst du ja dann so aus wie so eine Chirurgin und ich fand, das hatte da nochmal einen Mehrwert mitgebracht und ist dann nicht das aber auch ein Mittel, womit man arbeiten kann?
Das ist ja eigentlich der eigentliche Sinn hinter der Webcam, wenn du spielst. Also du bringst natürlich Emotionen über deine Stimme rüber und Unterhaltungswert, aber Menschen, die es gut können, bringen dann natürlich, also meistens macht man das bei Horrorspielen, dass wenn man sich erschreckt, man dann einfach noch ein lustiges Gesicht hat und das dann die Leute super toll finden. Aber das kann man natürlich auch bei anderen Spielen machen, weil du halt mit der Mimik und dann teilweise auch mit der Gestik einfach auch nochmal sehr viel Emotion mit rüberbringen kannst, was das Ganze dann auch nochmal persönlicher macht, was dich als Let's Player dann einfach auch nochmal näher an dein Publikum bringt.
Ja. Darf ich einmal was ganz Komisches sagen?
Aber nur Plays. Einmal.
Ich will jetzt einmal was richtig Komisches sagen. Und zwar
was Provokantes, komm, wir müssen uns heute noch schreiben.
Wenn man möchte, kann man das provokant sehen, weiß ich nicht genau, aber das Ding ist,
es ist immer von, eine Tasse fliegen.
Von Let's Plays als einem neuen Phänomen die Rede, ja, ein neues Phänomen. Das Ding ist nur, man denke an Kochshows, ja, ein Let's Play unterscheidet sich sehr unwesentlich nur von einer Kochshow, weil du ja auch bei der, genauso wie du im Let's Play ja nicht spielst, du bei der Kochshow danach nicht isst, ja, sondern du schaust den anderen Koch.
Aber Stefan, du kannst ja sogar noch weiter zurückgehen. Was ist denn bitte Brot und Spiele? Also hier die Olympischen Spiele und so weiter und halt irgendwie die Gladiatoren im. Also da ist halt der Unterschied, du spielst aus einer zweiten Perspektive eine andere Figur. Aber also dann würde dein Kochshow-Argument auch schon nicht zutreffen. Nee, weil da kocht die Person ja auch selber, während du beim Spiel ja quasi nochmal in die Rolle einer anderen Figur reinschlüpfst oder zumindest Blöcke von, also die sich bewegen, mit denen du interagierst, bei Tetris zum Beispiel.
Ja, aber die Analogie würde nur dann stimmen, wenn es so wäre, wenn du mal so eine Gladiatoren-Arena dir vorstellst, dann würde sie nur zutreffen, wenn du nicht den Gladiatorenkampf schaust, sondern den Zuschauer. Ja, du schaust Cäsar an oder du schaust.
Weil der interagiert ja wieder, Cäsar, weil der entscheidet ja, ob.
Cäsar kommentiert. Ja. Und wenn du dann Cäsar.
Mit dem Daumen nach oben und unten, wobei das ist ja dann wieder eigentlich der Zuschauer.
Wenn du dann Cäsar anschaust, das wäre dann so ein, ja, es wäre dann so ein antikes Let's Play. Könnte man sagen.
Und woran ich noch denken musste, du hast mal, ich glaube, das war Kafka. Kafka hatte doch, glaube ich, das Problem, dass er kein Bier mehr trinken konnte. Und ist Kafka nicht mal in eine Kneipe gegangen und hat jemanden anderes dafür bezahlt, dass er ein Bier trinkt?
Angeblich hat er das gemacht. Es ist da auch wieder diese Idee der Interpassivität von Robert Faller, die davon ausgeht, dass wir nicht nur versuchen, unsere Arbeit loszuwerden, nicht nur das auszulagern an Maschinen und andere, was uns lästig ist, sondern dass wir auch das auslagern, was wir genießen. Ja, also dass wir quasi Genuss daran finden, wenn andere für uns genießen. Das ist sozusagen die Kernthese von Robert Fallers Interpassivität. Ich ziehe es vielleicht vor, lieber jemandem dabei zuzuschauen, wie er in einem Spiel völlig involviert ist, anstatt selber in das Spiel involviert zu sein. Also, das ist nicht meine persönliche Perspektive, aber das wäre Robert Fallers Erklärung
dazu. Ich bin gerade am Überlegen, was die South Park-Episode dazu sagt. Es gibt eine South Park-Episode, ja, wo die Älteren...
Mit PewDiePie. Ja, mit PewDiePie,
genau. Genau, mit PewDiePie, der dann irgendwann auftaucht. Aber ich glaube, sie haben keine Antwort darauf. Aber den, also ich würde es halt als Entfremdungsmoment zustimmen. Aber...
Ich möchte da gerne eine Community, oder was heißt Community, eine Hörerstimme mit reinbringen. Ja. Und zwar, Yannick Müller sagt zum Beispiel... auf Facebook, weil ihr könnt nämlich alle da draußen auf Facebook gehen, könnt unseren Kram kommentieren, Fragen stellen und so weiter. Auf pixeldiskurs.de geht das auch sogar ohne Anmeldung. Yannick Müller sagt, Speedruns sind da, finde ich, viel interessanter. Da lernt man alles nochmal neu. Normale Let's Plays nur, um einen Eindruck von Spielen zu bekommen, die ich nicht kenne. Aber das passiert trotzdem selten.
Ja.
Und da gibt es tatsächlich, der Großteil der Leute, die jetzt hier kommentiert haben, auch Brümli Heinz schreibt, Zitat, nee, könnte ja selber testen, ob ich was mag. Vielleicht bin ich auch nur nicht Nerd genug.
Das geht mir aber ähnlich. Also warum, also ich denke mir dann halt, warum soll ich das auslagern? So, wenn ich doch die Zeit habe, mir eine halbe Stunde Let's Play anzugucken, dann kann ich doch auch eine halbe Stunde selber spielen.
Warum, Selina?
Ich sage aber auch Let's Plays. Also ich kenne wenige Menschen, die Let's Plays gucken, wirklich. Also wenn, dann guckt man die ersten 10 Minuten der ersten Folge, um sich einen Eindruck von dem Spiel zu machen. Das ist, glaube ich, nicht der Hauptgrund, warum Menschen Let's Plays gucken. Also ja, das mache ich auch schon mal, um dann zu gucken, okay, wäre das Spiel was für mich? Aber dafür gibt es ja auch, weiß ich nicht, jetzt Formate wie Rocket Beans, die ja jetzt Game 2 wieder gestartet haben, so die ehemaligen Game 1-Macher, die jetzt mit Game 2 quasi ihr Format wieder da haben, die ja dann auch einen Eindruck von aktuellen Spielen vermitteln. Sowas gucke ich mir dann, glaube ich, eher an, wenn ich nach sowas suche als ein Let's Play.
Ist es vielleicht auch so, dass es einen Mangel gibt an dem, was man rezipieren kann? Weil man einfach feststellt, es gibt so viele Spiele auf dieser Welt. Mhm. Und ich kann sie niemals alle spielen. Und auch nicht alle, die mich interessieren. Ist es vielleicht einfach auch gut zu wissen, ja, das ist auch, also anderes, oder Analogie wieder dazu. Wenn du weißt, dass die sämtliche, also das sämtliche Kunst dieser Welt in Museen und Bibliotheken aufbewahrt wird und du jederzeit hingehen könntest, ist es vielleicht leichter für dich zu sagen, nee, ich gehe heute nicht ins Museum, weil ich weiß ja, dass es das gibt. Genauso wie ich sagen kann, ich spiele jetzt Pokémon Sonne und Mond nicht, so geht es mir zum Beispiel. Mhm. Stattdessen weiß ich ja, ich kann mir ja jederzeit ein Let's Play anschauen von den Game Grumps. Also?
Aber würdest du dir jemanden anschauen, der, also würdest du dir ein Video von jemandem anschauen, der in ein Museum geht? Wobei sowas gibt's. Es gibt aufgenommene Stadtführung.
Auch das gibt es ja. Wobei es dann natürlich noch was anderes ist, weil es beim Let's Play ja noch pointierter ist. Die Frage ist, warum schauen sich das Leute an? Reine Unterhaltung, würdest du sagen.
Reine Unterhaltung, also da gibt es verschiedene Gründe. Also wie gesagt, einer der Hauptgründe, warum ich Let's Play schaue, ist primär Horrorspiele, da ich mich selber nicht traue, sie zu spielen, aber bei anderen gerne gucke. Was ich aber auch häufig mache, ist, wenn ein Spiel mir sehr, sehr gut gefällt, also ich bin zum Beispiel ein riesiges Mass Effect-Fangirl, dass ich dann gerne bei anderen Let's Player auch gerne mal kleineren einfach mal reingucke, um zu sehen, ob die das Spiel auch so toll finden wie ich.
Du zeigst auf mich, Stefan?
Tobi und ich Stefan. Ich dachte, du wolltest gerade eine Frage stellen, ich hätte dich abgeschnitten, deshalb... Ich wollte dir zu deuten geben.
Ja. Ja.
Also die, um das ein bisschen, ganz kurz, um das ein bisschen zusammenzufassen, die tieferen einzelnen Gründe, warum man Let's Plays guckt, da gibt es sehr, sehr viele von. Aber natürlich, im Vordergrund steht einfach der Unterhaltungsfaktor. Ich will mich von den Menschen unterhalten, ich finde das Spiel interessant, deswegen gucke ich mir das Let's Play an.
Ich mag eine kurze Anekdote erzählen, beziehungsweise zwei. Wir haben zusammen mal eine Zeit lang Gronkh geguckt. Das war das einzige Mal, wo ich wirklich lange einen Let's Play verfolgt habe, weil wir das abends immer geguckt haben. Weil wir uns darauf einigen konnten, weil wir dann gesagt haben, okay, wir haben ganz unterschiedliche Geschmäcker, was irgendwie Filme und so weiter angeht. Aber irgendwie, okay, Gronkh, das ist ein Videospiel, das kann man sich irgendwie angucken. Und wenn man dabei einpennt, ist auch nicht so schlimm. So, weil er spielt es ja. So, ich kann währenddessen auch entspannen. Und das fand ich positiv. Dann gibt es aber noch die Anekdote, dass ich früher bei einem Freund von mir eine ganze Zeit lang immer richtig genervt davon war, dass er nämlich quasi ein lokales Let's Play veranstaltet hat. Er saß da nämlich immer und hatte seinen PC und hat gespielt. Und ich stand da immer und dachte mir so, ich will doch selber spielen, lass mich doch mal daran. Und er hat da stundenlang irgendwie gespielt. Und genau das gleiche Moment habe ich bei Videospielen. Und habt ihr das? Also,
ich würde gerne.
Wie geht es euch denn dabei? Also, ja, gibt es da nicht so einen Moment, wo man sich dann denkt, ich will dann auch spielen?
Das Ding ist, wenn ich dazu noch was sagen darf, zu der ersten Anekdote vor allem. Ich glaube, dass darin eben auch ein gewisser Reiz liegt, dass du weißt, du bist von der Notwendigkeit der Interaktivität entbunden. Du musst keine Eingaben machen, sondern das Spiel spielt sich sozusagen von alleine. Und du kriegst die affektiven Reaktionen mit dabei.
Ja. Ich muss noch nicht mal mehr selber Emotionen empfinden. Die kriege ich ja gleich schon mitgeliefert.
Die werden dann häufig auch ausgelöst beim Zuschauer, aber ja, im Grunde genommen kriegst du sie mitgeliefert.
Ich meine, das ist auch, ne, Dosengelächter. Das wäre sozusagen dann jetzt die absolute Stufe der Interpassivität.
Ja.
Du hörst das Dosengelächter, lachst selbst nicht, hast aber das Gefühl, gelacht zu haben. Ja, das ist sozusagen, dann wärst du sozusagen völlig interpassiv. Ja. Und wärst dann in der Situation, du schaust dir das Let's Play an, du hast das Gefühl, du reagierst, weil du das Gesicht siehst von dieser Person, weil du die Stimme hörst, weil das alles so artikuliert ist, aber selbst hast du eigentlich keine Reaktion, außer eine milde Unterhaltung.
Ich habe noch eine provokante These.
Ja.
Sowohl Videospiele als auch Bücher sind Medien, die vor allem durch die Erfahrung, ich lese das Buch und ich spiele das Spiel selbst ihren produktiven, also nicht produktiv im Sinne von effizient und so weiter, sondern ihre Fruchtbarkeit beinhalten. Also dass sie mich dadurch verändern. Und jemandem beim Let's Play zuzuschauen, kann eventuell bedeuten, die Erfahrung nicht zu machen und die Erfahrung, die das Scheitern mit sich bringt, die Emotion, die ich dabei habe, die meine eigene ist, die geht dabei verloren. Also ich würde behaupten, jetzt mal ganz provokant überspitzt, dass Let's Plays die Fruchtbarkeit der Spiele quasi, also sie ihrer Potenz, um hier mal ganz patriarchal zu werden, ihrer Potenz berauben. Also ihr quasi ihr emanzipatives Moment.
Dieser provokanten Aussage muss ich widersprechen, Tobi. Ich glaube nicht, dass sie einem der Erfahrung raubt, sondern dass du sie anders mit jemand anderen machst. Natürlich ist sie nicht so intensiv, wie als würdest du sie selber alleine auf deiner Couch in einem dunklen Raum erfahren, aber du machst sie ja trotzdem und es löst ja trotzdem immer noch was bei dir aus und du wirst dich daran erinnern. Du machst es halt nur, wie gesagt, nicht ganz so intensiv und quasi noch mit einer zweiten Person.
Aber es macht doch einen Unterschied, nochmal eine Analogie, ob ich auf den Berg steige, alleine unterwegs bin und mir selber herausfinden muss, wie ich auf diesen blöden Berg komme, oder ob ich den Bergsteiger mit dabei habe, der mir zeigt, wie ich da hochkomme. Gut, da bin ich dann nicht mehr so interpassiv, aber im Sinne von, da weiß jemand schon, wie es funktioniert und ich kann mich auf den verlassen, dass der schon das Ding zum Ende bringen wird. Also ich habe auch noch nie ein Let's Play gesehen, wo die Person irgendwie zeigt, wie sie scheitert oder am Ende wirklich scheitert.
Aber in beiden Fällen kommst du ja oben auf den Berg an, oder? Also machst du ja im Grunde genommen schon die Erfahrung.
Ja, aber es geht doch nicht um die Bergspitze zu erreichen, sondern die Erfahrung zu machen.
Ich möchte da vielleicht ein bisschen zwischengrätschen und einfach vielleicht zu denken geben, dass die Erfahrung eine andere ist. Ich würde jetzt nicht notwendigerweise sagen, dass die eine besser oder intensiver ist als die andere, weil ich vielleicht ja mir ein Let's Play von einem Spiel anschaue, das ich andernfalls gar nicht gespielt hätte, oder in der Beziehung zum Let's Player und wenn es nur eine imaginierte, ja, eine hypothetische Beziehung ist, die ich habe, etwas finde, was ich alleine in der Spielerfahrung nicht hätte. Deshalb sind es zwei unterschiedliche Erfahrungen.
Ja, dann mache ich nochmal eine Analogie. Vielleicht ist mein Punkt auch nicht so gut, weil ich dann hier ständig irgendwelche Beispiele bringen muss. Aber du kannst dich an die Schule erinnern. Und Schule bedeutet leider, vielleicht hat sie sich mittlerweile verändert, ganz oft, dass Wissen vorgekaut wird. Du musst dich nicht mehr irgendwie damit auseinandersetzen. Warum sieht denn jetzt der eine Vogel irgendwie im 18. Jahrhundert so aus und der andere? Also du musst nicht mehr dir Gedanken darüber machen und dann zur Evolutionstheorie kommen. Das hat Darwin dir schon irgendwie hat das schon vorgeleistet. Der Lehrer kaut es quasi nochmal in kleinen Häppchen dir vor. Und ich finde, das ist ähnlich beim Let's Play. Das ist so ein, es ist kein, also wenn du beim Dosengelächter bist, dann ist das so Dosenfutter an der Stelle.
Aber das Ding ist doch, dann also müsstest du ja, du bist absichtlich provokant.
Ich bin jetzt absichtlich provokant, aber
ich glaube,
das ist eine Überspitzung, die ich quasi im Kern auch so teilen
würde. Ja, aber die Überspitzung wird deinem Argument zum Verhängnis, weil das Ding ist ja, da müsstest du ja argumentieren, dass alles, was du nicht selbst machst, ja, sondern worüber du liest oder was du erfährst, ja, dann das Marx der Kapital zum Beispiel, ja, das zu lesen wäre dann in dem Sinne schon verwerflich, als dass du es dir auch selbst hättest auf hartem Wege erschließen müssen, ja.
Das ist ein Nachteil vom Kapital von Marx. Da habe ich dann halt das Problem, dass ich in meinem Leben halt eine gewisse Zeit habe und wenn ich irgendwie die Evolutionstheorie mir selber erschließen will, ich will mir, also vielleicht ist es auch ein Moment der Beschleunigung. Ich will nicht mehr irgendwie zigtausend Tode vielleicht sterben im Let's Play, sondern ich will mir jemanden angucken, der notfalls das halt wegschneidet.
Wobei oder im Let's Play in der Regel nicht geschnitten wird, ne?
Ja, oder halt wie
Sarazar. Kommt drauf an. Sarazar. Also ich persönlich, nee, ist okay. Was macht Sarazar?
Hast du mir nicht erzählt, Sarazar hat seine ganzen Let's Plays auf einfach gespielt?
Ich will jetzt nicht lästern, aber ja, das stimmt.
Aber das ist ja kein Lästern, das ist ja, ja, das ist ja legitimes Mittel, um zu sagen.
Also,
ja,
klar. Also bei PewDiePie ist es arguable, weil der halt auch ja viel schneidet. Ne? Mhm. Deshalb weiß ich, dass genau, es da diskutiert wird.
Also ich selber arbeite wenig mit Jump Cuts. Also wenn ich jetzt, es gibt meiner Meinung nach da jetzt so zwei Unterschiede. Entweder ich habe ein richtiges Spiel, das ich komplett durchspiele mit meinen 20, 30, 40 Parts. Oder ich mache jetzt sowas wie Search and Simulator, wo ich eine Folge gestern rausgehauen habe. Da habe ich eine halbe Stunde aufgenommen und habe aber auch tatsächlich nur die lustigen Parts zusammengeschnitten. Weil diese Videos für so zwischendurch, da kann man meiner Meinung nach ruhig Jumpcuts machen. Bei in Anführungszeichen, also auch ein Search and Simulator ist ein Let's Play, aber bei Let's Plays von ganzen Spielen bin ich persönlich kein Fan davon, aber es machen trotzdem welche. Das ist dann halt denen ihr Stilmittel. Ob das ankommt oder nicht, ist dann halt den ihr Ding. Ich persönlich finde es nicht gut. Also da sollte jeder Tod, jede 10 Minuten Warterei bei Dishonored 2, bis ich endlich jemanden bewusstlos schlagen kann, ist dann da drin halt. Das finde ich halt authentischer in dem Moment.
Ich wollte gerade die Speerspitze abbrechen. Willst du sie noch weiter fortsetzen?
Ich will sie noch mal kurz schleifen. Und zwar, im Gegensatz zu solchen Sachen wie der Evolutionstheorie und Marx Kapital, ist ja im Let's Play, das ist ja quasi schon ein verdichtete Geschichte, wo Erfahrungen zum Beispiel präsentiert werden oder wo bestimmte Inhalte mir schon vermittelt werden sollen. Und dass sie dann nochmal die Vermittlung von einer anderen Person, also das ist ja eine doppelte Ebene an der Stelle.
Ja, eine Rezeption zweiter Ordnung, könnte man sagen.
Okay.
Ja, das ist, ja, ist tatsächlich so. Ich würde dich gerne noch was fragen, Selina.
Ja.
Und zwar, wie wählst du die Titel aus, die du spielst?
Nach dem, was mir gefällt, tatsächlich. Also, ich habe angefangen mit der Mass Effect-Reihe vor 2 Jahren. Das hatte ich tatsächlich auch mal im Internet gelesen, dass wenn man neu anfängt als Let's Player, man von vornherein eh nervös ist und ein Spiel nehmen sollte, das man schon gut kennt, was bei mir halt die komplette Mass Effect-Trilogie war. Und danach ging ich halt nach Spielen, die mir zugesprochen haben. Allerdings jetzt auch in den letzten 6 Monaten immer mehr nach Spielen, die auch gefragter sind. Weil das traurige Los eines kleinen YouTubers allgemein und auch eines Let's Players, du kommst halt schwer an neue Zuschauer, schwer an neue Abonnenten. Und da versuchst du natürlich auch, also Dishonored 2 ist ja relativ aktuell. Und es ist jetzt nicht so, als würde ich das Spiel doof finden, das hätte ich nur genommen, weil das gerade aktuell ist. Aber wenn ich jetzt gucke, nehme ich jetzt das Spiel, das ich gerne spielen würde, das vor 5 Jahren rauskam, oder das Spiel, das ich gerne spielen würde, das vor 2 Monaten rauskam? Nehme ich das, was aktueller ist, in der Hoffnung, damit dann halt mehr Leute zu erreichen. Aber im Großen und Ganzen, und das ist, glaube ich, Tobi.
Ja, alles gut.
Das ist, glaube ich, für alle Let's Player am wichtigsten, sollte man nur Spiele Let's Playen, die man auch wirklich mag und an denen man Spaß hat. Sonst merkt der Zuschauer, okay, der spielt das gerade, mag das aber gar nicht spielen und das kommt unfassbar schlecht an.
Ich habe eine Abschlussfrage, weil ich glaube, wir sind mit der Zeit lange.
Darf ich dann noch eine, ich weiß jetzt nicht, ob wir vielleicht sogar dasselbe denken.
Wir können ja beide die Frage kurz sagen und dann.
Wir können sie gleichzeitig stellen und wenn was unterschiedlich
ist, dann wissen wir es. Ich wollte Selina fragen nach also 3 Dinge, die jeder Let's Player mitbringen sollte. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt anfangen, Let's Plays zu machen. Ich habe ja selber auch schon mal Let's Plays gemacht. Mhm. Und ich habe auch schon solche Tipps mal gegeben. Aber mich interessiert vor allem deine Perspektive.
Die drei.
Was muss ich machen, was muss ich können, um Let's Player zu werden? Ich will das jetzt wirklich mal machen.
Selbstbewusstsein. Denn du wirst immer Hater kriegen, also selbst ich bin ganz klein und kriege trotzdem ab und zu immer mal böse Kommentare, die halt wirklich auf einen Troll schließen. Und du musst schon selbstbewusst sein, also das musst du eigentlich immer. Immer, wenn du dich mit irgendwas an die Öffentlichkeit raus und halt auch für Let's Plays. Du solltest auf jeden Fall schon klar und deutlich sprechen können, also eine gute Aussprache besitzen, weil natürlich, ich habe am Anfang auch fürchterlich leise gesprochen, ich habe teilweise genuschelt, aber nach einer Zeit solltest du schon in der Lage sein, dich klar und deutlich zu artikulieren, weil sonst guckt dich keiner. Das ist halt, niemand hört einem gerne zu, der nur am Nuscheln und ganz leise sprechen ist. Und Nummer 3, ja, Spaß. Also das hört sich wirklich sehr flach und sehr simpel an, aber dir muss die Sache Spaß machen. Also besonders, wenn du länger dranbleiben willst. Ich habe selber jetzt in den letzten 2 Jahren mitbekommen, viele Leute, mit denen ich irgendwie angefangen habe oder die ich unterwegs kennengelernt habe, die dann halt einfach aufgehört haben, weil es dann halt auch viele längere Zeiten gab, in denen sie wenig Aufrufe hatten, in denen die Abonnentenzahl stagnierte oder sogar abfiel. Du musst Spaß dran haben und damit du halt wirklich an der Sache dran bleibst.
Meine Abschlussfrage wäre, ganz einfach mal als These, müssen wir nicht weiter diskutieren, Let's Plays sind langweilig geworden. Let's Plays gibt es wie Sand am Meer, der Markt ist übersättigt. Let's Plays müssen, damit sie nicht aussterben demnächst, nach der großen Hochphase des Let's Plays, müssen sich weiterentwickeln. Also die Frage, wie kann sich das Let's Play weiterentwickeln? Was müssen wir anders machen? Oder du? Du bist der Let's Player.
Was muss ich anders machen?
Ja, also ich frage dich als Let's Playerin, was, wie könntest du
das auf der einen Seite stimme ich dir zu, dass der Markt übersättigt ist, aber ich glaube nicht, dass Let's Plays aussterben. Ich glaube nicht, dass sie sich unbedingt, du musst dich als kleiner Let's Player weiterentwickeln, du musst irgendwie herausstechen, dass du in diesem übersättigten Markt irgendwie gesehen wirst, aber dass der Markt, gerade weil er übersättigt ist, glaube ich nicht, dass er aussterben wird. Die Menschen gucken es immer noch, also vom Alter unabhängig, es gibt 12-Jährige, 30, 40, 50-Jährige, die gerne Let's Plays gucken. Die Großen, die sich halten, halten sich schon sehr lange. Deswegen glaube ich nicht, dass Let's Plays am Aussterben sind.
Gut, dann frage ich nochmal anders. Was ist die Zukunft des Let's Plays?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich glaube, wir sehen momentan sehr viel Live-Entwicklung, ne?
Ja, also es tendiert bei vielen schon eher Richtung Livestream. Anstatt, also es gibt viele auch etwas bekanntere Let's Player, die aufgehört haben, regelmäßig ihre Let's Plays hochzuladen, stattdessen 2-3 Mal die Woche einen Livestream machen. Da geht auf jeden Fall eine große Tendenz hin. Ich weiß nur nicht, also ich bin schlecht eine Prognose. Ich bin schlecht darin, Prognosen zu machen. Es kann natürlich sein, dass es immer weiter zum Livestream hingeht, dass Twitch am Ende dann doch um einiges erfolgreicher wird als YouTube. Aber man weiß es nicht.
Das Pixel-Diskurs-Quiz. Aber zuvor möchte ich noch was hinzufügen. Ich habe nämlich noch was Wichtiges vergessen. Und zwar Leseempfehlungen zum Thema Let's Play. Zum einen möchte ich empfehlen den Sammelband Playing in Between. Intermediale Aspekte zeitgenössischer Computerspielpraxis. Darin habe ich einen Beitrag geschrieben. Ich bewerbe mich selbst. Der Beitrag heißt Let's Play zwischen interpassiver Rezeption und subversiver Kulturpraxis. Herausgegeben von Thomas Bendels, Bernhard Runzheimer und Sabrina Strecker. Beim Verlag Werner Hülsbusch, 25,50 €. Also Euro. Es gibt noch einen zweiten Sammelband zum Thema Let's Play, den ich noch nicht gelesen habe, aber der vermutlich gut ist. Er trägt den Titel Phänomen Let's Play Video. Entstehung, Ästhetik, Aneignung und Faszination aufgezeichneten Computerspielhandelns. Herausgegeben von Judith Ackermann, die ich übrigens zu einem Interview heute auch eingeladen habe, aber sie hatte keine Zeit. Erschien im Springer Verlag für 29,99 €. So, und jetzt das Quiz. Selina.
Ja.
Von dir kommen heute die Quizfragen.
Exakt.
Bom, 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 bom. Hast du ein Thema?
Muss ich auch die lustigen Geräusche machen?
Nee, ich mach den.
Du machst die, okay.
Du kannst sie auch machen.
Ich will das auch lustig finden. Also, dieses Getrommel und dieses Dubstep-Gedöns, was der hier immer macht.
Nein, ist ja okay.
Aber willst du die Geräusche machen?
Das ist ja mal frisch und neu.
Also kannst du auch machen.
Ich glaube, ich bin da nicht so geübt drin. Ein Thema habe ich tatsächlich. Das Thema ist Spiele, von denen ich mir sicher bin, dass ihr sie gespielt habt.
Okay.
Warte, das musst du jetzt noch mit Emphase ankündigen.
Was?
Bom, 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 bom.
Nee, Emphase. Nee, nicht die Geräusche. Emphase wäre mehr Spiele, von denen okay. Sie weiß, dass sie sie gespielt haben. Jetzt in 3D oder so.
Spiele.
Podcast in 3D.
Spiele, von denen ich weiß, dass Tobi und Stefan sie bereits spielten.
Verdammt. Frage 1.
Woher weißt du das eigentlich?
Ja, ist ja gut. Ich will jetzt mal.
Also ist ja leicht, mittelschwer, schwer, ne?
Ja,
so
ja.
Ja. Das ist super. Erste Frage. In The Walking Dead Season 1, Episode 1 reicht Clementine Lee einen Gegenstand, mit dem er die zombifizierte Babysitterin tötet. Was war das für ein Gegenstand?
What? Ja, nee, ich weiß. Also sie sind im Haus von Clementines Eltern, die weg sind.
Exakt.
Man hört die Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Man geht gerade da einfach nur, glaube ich, so lang, da wird diese Sequenz getriggert. In der Küche. Mhm. Zombie fällt einem an, Zombie-Kindermädchen. Mhm. Man kämpft mit dem Kindermädchen, tritt sie so von sich weg. Clementine steht hinter einem und reicht einem einen Gegenstand.
Ja.
Und welcher Gegenstand ist das?
Das ist nichts. Es ist
ein Schraubenzieher.
Ich Ja, du musst den Schraubenzieher in das Auge stechen. Ich dachte erst, ist es das.
Aber haut er nicht danach noch mit dem gleichen Gegenstand ihr auf den Kopf, solange bis der Kopf zerschmettert ist? Ich glaube, das ist nämlich so eine ganz gorige Szene, wo ihr Schädel regelrecht zerschmettert wird.
Aber warum hat Clementine eigentlich einen Schraubenzieher in der Küche?
Die Clementine kommt aus dem Baumhaus geklettert. Die kommunizieren doch erst über
Hammer.
Hammer. Walkie-Talkie.
Es ist ein Hammer.
Tobi?
Hammer macht halt mehr Sinn, um das irgendwie kaputt, also das Hirn zu zerdeppern.
Also Hammer ist die letzte Antwort?
Wir loggen ein Hammer.
Er loggt ein Hammer und Hammer ist richtig!
Das war jetzt das Zombie-Geräusch.
Nächste Frage? Nächste Frage? Seid ihr bereit? Ja. Was für ein Tier fotografiert Max Caulfield aus Life is Strange? In der Frauentoilette, bevor sie entdeckt, dass sie Zeitreisekräfte hat. Bitte etwas genauer.
Ein blauen Schmetterling.
Und das war anscheinend sehr leicht. Richtig.
Ja, ist ja auch noch Kategorie leicht. Wobei ich das davor schon
erst... länger gebraucht.
Ja, das fand ich auch erstmal ganz schön schwer.
Echt?
Ja.
Ich weiß nicht, das war für mich noch so... Ich habe es jetzt auch vor einem Jahr das letzte Mal gespielt und mir ist die Szene irgendwie im Gedächtnis geblieben mit dem Hammer. Weil, wie du halt gesagt hattest, es so gorrig war und er dann immer wieder auf den Schädel draufgehauen hat. Echt? Na gut. Ja. Mittlere Frage. Von welchen Alien-Rassen wurde die SSV Normandy SR-1 aus Mass Effect 1 entwickelt?
Tobi, da bist du gefragt, weil das weiß ich nicht.
Du hast Mass Effect nicht gespielt?
Nope.
Verdammt, Tobi. Ich dachte, er hätte es gespielt.
Ich dachte auch, du hättest es gespielt.
Ich hab dich extra nochmal gefragt. Nee.
Nicht von den Proteanern, weil das sind diese Überwesen. Auch nicht von den Klickern, weil die machen nichts.
Ist das nicht in The Last of Us?
Alter, mein Mass Effect Fangirlherz blutet gerade.
Waren das nicht die Sith?
Es sind zwei.
Harry, your so, Jedi.
Als kleinen ein Hint, weil ich glaube, das wird hier sowieso nichts mit dir. Was? Es sind zwei Spezien.
Das aber Paragon und Renegade.
Nein, von welchen habe ich nur gesagt? Ich habe keine Zahl genannt.
Ach so. Von, die Normandy ist ja ein Schiff, was er bekommt vom Rat, glaube ich. Also die Normandy gehört ja quasi zu dem Spectre der Menschen. Nee, die macht das schon so.
Sie verzieht schon das Gesicht.
Na, was gibt's denn? Es gibt die Kroganer, diese wuchtigen Dinger. Ich glaube, die bauen so gut wie gar nichts außer so, also nichts ästhetisch Schönes. Es gibt die Talianer. Nee, Talianer. Also es gibt diese Rasse von Tali.
Eine der Hauptfiguren heißt Tali, deswegen Talianer.
Okay. Nee, wie heißen die denn?
Tobi, wenn du es nicht weißt. Es ist keine Schande. Also,
muss ich den Namen von der Rasse sagen? Oder darf ich auch sagen, das sind die so aussehen?
Probier es mit die so aussehen.
Okay. Es sind diese Typen, die ganze Zeit ganz schnell reden. Die sind nämlich, glaube ich, super Techniker.
Salarianer?
Die Salarianer. Und, wie gesagt, Kroganer bauen nichts. Und, achso, können es nicht auch Menschen sein?
Können es Menschen sein?
Das weiß ich doch nicht.
Es sind diese blauen Wesen.
Azari,
weil die sind ja so ein Raumschiff Nomadenvolk und
das sind die Quarianer.
Ach so.
Oh ja, das Gott, sind die blauen. Oh Gott,
also
weh.
Selina.
Ah nee, das sind die mit den Helmen. Die mit den Helmen und
die einmal auch durch.
Die Menschen. Die mit den Helmen und Menschen.
Quarianer und Menschen.
Ja.
Lockst du das ein?
Ja.
Das ist
falsch.
Zur Hälfte falsch. Also falsch.
Okay, dann sind es.
Nein, er hat mehrere Versuche. Ist das, was er gerade macht?
Nein, man hat nicht mehrere.
Dann sind es die mit den Helmen und die aussehen wie Insekten.
Selina, erlöse den Tobi doch bitte.
Du hast die Rasse tatsächlich nicht einmal genannt. Es sind die Menschen und die Turianer. Erinnerst du dich an das, was Garrus war? Ach die Turianer, so. Das militärisch stärkste Volk in der Galaxie. Oh Gott, das tat jetzt weh.
Das, was aussieht wie Wespen.
Tobi hat mir bestätigt, du hättest es gespielt.
Keine Ahnung.
Die sehen aus wie so keine große Ahnung. Wespen. Die haben auch so...
Ja, das klingt jetzt, also das sehr, kann mir jetzt gut vorstellen.
Na gut, dann machen wir weiter mit der ersten schweren Frage.
Müsst du nicht noch eine zweite mittlere kommen?
Er hat gesagt, zwei leichte, eine mittlere und zwei schwere. Nein, du hast fünf.
Achso, ich dachte sechs.
Ja, ist jetzt auch
du hast mir fünf gesagt.
Nein. Okay, also schwere Frage.
Tobi hat mir fünf gesagt.
Ja, ist jetzt auch egal.
Schwere Frage. Aua. Wie lautet der Titel der Comics, die man während The Last of Us finden kann? Oh. Beziehungsweise die Protagonistin. Die Protagonistin der Comics hat einen Namen und so heißt auch die Comicreihe.
Oh Gott, ich habe die alle gesammelt. Die Platin-Trophäe.
Guckst du Toy? Nee.
Nein.
Spielst du es an deinem Laptop rum?
Ja.
Ach, das ist doch irgend so eine Superheldin.
Ja. Captain Kronos oder so. Also es hat, glaube ich, was mit Zeit zu tun.
Ist sie das nicht auch, spielt sie diese Figur nicht auch in dieser Sequenz, in der sie sich vorstellt, ein Videospiel zu spielen, im DLC?
Den hat er noch nicht
The
gespielt.
Left Behind.
Du hast Left Behind Tobi noch nicht gespielt, ne?
Nein.
Aber ich glaube, ja, das ist ja auch.
Okay, 20 Uhr. Es wird immer später. Die Leute denken auch, die sich das jetzt anhören, ne? Die hören dann immer so, ist es 17 Uhr, ist 18 Uhr, ist 20 Uhr, die denken wieder an Podcast. Ja, es ist ein harter Job. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe diese Heftchen alle gesammelt. Ich weiß es wirklich nicht mehr.
Ich würde sagen, irgendwas mit Kronos oder so.
Irgendwas mit Kronos?
Ja.
Ist deine Antwort.
Ich weiß es nicht.
Gut, das ist nicht überraschenderweise falsch. Es ist Savage Starlight.
Savage Starlight.
Okay.
Ja.
So wie Captain Future.
Okay.
Das ist eine Anspielung auf Captain Future.
Das ist auch eine The Last of Us-Frage.
Mhm.
In welcher Stadt treffen Ellie und Joel am Ende auf die Firefly?
Oh.
Welche Stadt ist es, in der das Krankenhaus steht, in der sie die süßen Giraffen sehen?
Oh Gott.
Sie erwähnen ihn selber mehrmals, dass sie da jetzt hinreisen. Sie stehen sogar vor dem Schild.
Mhm. Ja.
Das ist so, ja, wo auch die Uni ist.
Aber wo ist das? Nee, nicht da, wo die Uni ist.
Das
die
ist
Uni
ist
im Herbst, ne? Mhm.
Achso, das ist noch weiter vorne.
Genau, wir sind noch einmal ein halbes Jahr später.
Das ist tatsächlich die letzte Station, ist diese Stadt.
Ist das eine große amerikanische Stadt, die man kennt? Ich glaube schon, ne?
Man hat zumindest mal von ihr gehört, ja.
Boah. Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen, das ist zu lange her.
Nicht mal raten? Gar nicht.
Last of Us war vor vielen Jahren. Ja. 3 Jahren oder so, glaube ich. Hast du irgendeine Idee?
Nee. Das habe ich mir nicht gemerkt.
Ist ja auch eine schwere Frage.
Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht.
Okay, alles klar. Löse ich auf.
Die Erlösung.
Stadt ist Salt Lake City.
Salt Lake City, the most perfect place on earth. Entschuldigung. Okay.
Gut, das war das Quiz.
Das war das Pixel-Diskurs-Quiz. Wir haben wie immer grandios versagt. Veranstaltungshinweise habe ich keine dabei.
Nee, ich auch nicht.
Ist ja?
Ist ja noch früh im Jahr.
Noch früh im Jahr. Der Song der Woche, denn ihr wisst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jeder Pixel-Diskurs-Podcast endet in einem musikalischen Stück. Ihr könnt mir eine Audiodatei schicken oder einen Link an simon@pixeldiskurs.de und dieses Mal kommt der Song der Woche von Phasenkind mit dem Titel Da für dich featuring Seam. Was wolltest du? Du meldest dich wie ein stiller Champignon. Ja, Tobi, was gibt's denn?
Und ihr könnt Stefan folgen auf Twitter.
Ach, das hätte ich doch jetzt eh noch gesagt.
Ach so. Ich dachte, du sagst den Titel des Musikstücks und dann geht es über.
Nee, es ist doch immer, die Abmoderation ist immer folgendes.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Selina, fürs Vorbeikommen.
Vielen Dank fürs Einladen.
Vielen Dank, Tobi, fürs Dasein wie immer.
Ich bin einfach nur da. Nein, Quatsch.
Jede Woche Sonntag hört ihr uns auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services dieser Welt, außer Soundcloud, außer Spotify, aber sonst so ziemlich allen. Liked unsere Facebook-Seite, folgt uns auf Twitter @pixeldiskurs, @stefansimon, @tobiaskloes. Lasst uns Kommentare und Feedback da, immer an simon@pixeldiskurs.de. Bis nächste Woche. Wir sind raus. Yeah.
Irgendwas zieht mich nach unten, seh nichts mehr als das Dunkel, entfernt mich vom Licht ab. Meer lässt mich fallen ins Leere, schwerelos, keine Wärme. Suche lange nach Anschluss, doch finde ihn nicht. Bin erst losgefahren, weil keine Farben in Sicht sind. Wenn du alles gibst, aber davon nichts hast, fragst du dich, ob du aus Fehlern gelernt hast. Und ja, auch ich denk nach viel zu oft darüber, was für mich Kindheit war. Er ist ein Junge mit verschwommenem Blick auf das Ganze, denn von euch bekommt es keiner mit, wenn ich tanze. Melodien noch Montag, nee, Kater. Aber ein Jahr später Depri mit Nirvana. Denn ich lerne schnell, dass auf Straßen kein Gold liegt, nur grauer Stein zwischen Flaschen aus Plastik. Stolper mit Absicht, damit du sehen kannst, dass mein Herz bricht, wenn du ablebst und mich stehen lässt, ohne aufzuzeigen, was du Leben nennst und mir nur einmal deine Zeit schenkst. Das wäre grad fair, denn ich denn dich kennst. Zum ersten Mal will ich mehr als in mich sehen. Ich suche in dir meinen Vater, doch meine Hände, sie greifen ins Leere, denn du bist für mich nur eine Fata Morgana. Tut mir leid, dass es für dich keinen anderen Weg gibt, aber nehm ich nicht mit, denn ich seh's nicht. Und falls es für uns schon zu spät ist, steht am Ende kein Immer. Du färbst das Bunte wieder schwarz, siehst mich hinab, warum schaufelst du mein Grab? Sieh mich an, ich bin der Letzte, den du hast. Wenn du mich fragst, bin ich auch morgen für dich da. Ich bin da für dich, denn ich bin da für dich, sag. Bist du da für mich? Sprich, wie kommst du klar damit? Ich bin da, sag mir, warum alles grad zerbricht. Wir stehen schweigend voreinander, warum sagst du nichts? Ich war jung und naiv, ein kleiner Junge mit Herz, wollte die Schreie verdrängen, doch hörte ich wieder und wieder, was unten passiert. Cholerischer Sound, elendes Schreien, rede mir ein, wie ihr Leben allein aussieht. Gedanken drehen sich im Kreis, Aschenbecher fliegen durch Raum und Zeit. Rede dir ohne Pause ein, du wärst immer im Recht, sorry, doch du liegst dauernd falsch. Und fast alle um dich herum lügen dich an. Hinter deinem Rücken erzählen sie Geschichten, sie schlucken die Angst für diesen Mann. Würden sie dann den Mund erheben, sich mit dir konfrontieren, dann wirst du deine Faust nehmen und sie schlagen für die Distanz. Sie gaben sich diesem Mann, doch haben nichts in der Hand. Er nahm ihnen den Verstand, er kam und hat uns verbannt. Ich bin 21 Jahre alt und wie Namika sagte, Mama, ist es alles meine Schuld. Der wichtigste Auszug aus meinem damaligen Leben war der Auszug aus meinem damaligen Leben. Raum, du färbst das Bunte wieder schwarz, siehst mich hinab, warum schaufelst du mein Grab? Sieh mich an, ich bin der Letzte, den du hast. Wenn du mich fragst, bin ich auch morgen für dich da. Ich bin da für dich, denn ich bin da für dich, sag. Bist du da für mich? Sprich, wie kommst du klar damit? Ich bin da, sag mir, warum alles grad zerbricht. Wir stehen schweigend voreinander, warum sagst du nichts?